buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zum neuen Vögli. Ja, Grätzli.
Ja, Grätzli.
So sieht's aus. Straighter Basketball Talk heute mal wieder. Unser zweites Format. Ihr wisst schon Bescheid. Mit dabei natürlich auch wieder Arne Tegen aus Hamburg.
Wow, jetzt bist du aber mit dem Fuß auf dem Gas. Ja, moin. Herzlich willkommen. Mahlzeit. Bienvenidos an alle. Ich hoffe, dir geht's gut. So viel Privat-Talk muss drin sein.
Nö.
Okay.
Nee, ist alles in Ordnung. Nein, um es mal zu sagen, für unsere Neuhörer eventuell. Also das ist hier im Prinzip unsere Symbiose, unsere ins Gesicht von Staudemeyer Community und wir verbinden uns mal so richtig schön und das Endprodukt ist der Vögli. Wir werden heute, läuft es mal ein kleines bisschen anders, an sich stellen wir immer auch so ein bisschen unser Thema der Woche vor, dann so ein bisschen die Themen, die vor allen Dingen in unserer ins Gesicht von Staudemeyer Talkgruppe auf Facebook da kursiert sind und dann hauen wir auch noch ein paar Fragen raus und beantworten die natürlich, beziehungsweise wir bekommen Fragen von euch. Heute läuft es ein kleines bisschen anders. Wir haben tatsächlich kein eigenes Thema, muss man einfach mal so sagen. Muss man auch mal verzeihen. Wir haben aber ein großes Gruppenthema der Woche, was natürlich auch spektakulär war, durchaus. Und dann wollen wir heute mal ein bisschen einige Fragen mal raushauen. Also unsere Antworten darauf raushauen, um es mal so zu sagen, weil das ein bisschen zu kurz gekommen ist in letzter Zeit. Und das darf natürlich nicht sein. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit dem großen Thema natürlich an. Es war spektakulär. Wie spektakulär es war, das will ich vor allen Dingen von dir natürlich auch direkt mal wissen. Aber Devin Booker, 20 Jahre. Jahre alt, hat einfach mal 70 Punkte rausgehauen und es war natürlich ein großes Thema. Natürlich wurde es direkt gepostet bei uns. Die Reaktionen waren kontrovers, muss ich mal so ein bisschen sagen dazu. Einerseits natürlich vor allen Dingen auch Suns-Sympathisanten sind völlig ausgerastet und da muss man auch mal sagen, völlig zu Recht, darf man einfach mal machen, wenn so ein Junge 70 Punkte scored. Aber es gab auch ein kleines bisschen Kritik, also nicht unbedingt Kritik an Devin Booker an sich, aber vor allen Dingen an dem Fakt, dass sie erstmal, also dass die 70 Punkte halt in einem kompletten Blowout kamen und natürlich auch die Art und Weise, wie die 70 Punkte zustande gekommen sind. Aber ich will dich erstmal zuallererst fragen, wie hast du die Leistung von Devin Booker wahrgenommen?
Ja, ich glaube, bevor wir dann tatsächlich mal auf die Bewertung eingehen, die Leistung an sich war spektakulär, ganz ehrlich. Also ich kann alle Kritikpunkte verstehen, viele davon teile ich auch. Das werden wir gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber die reine sportliche Leistung auf dem Platz war doch großartig anzusehen, ganz ehrlich. Der Junge ist 20, ist jetzt nicht so, als hätte er da irgendwie 25 bis 30 Dreier hochgejackt und einfach relativ gut getroffen. Der ist an die Linie gekommen, die Calls waren überwiegend völlig in Ordnung. Das war okay, der hat einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war effizient dabei. Dass es ein Blowout war, ja, mein Gott, wir reden über die Suns, Alter. Die haben 22 Wins, das ist halt ein Scheiß-Team. Für die geht's im Moment um gar nichts mehr. Da kann ich's schon irgendwo nachvollziehen, wenn man dann ja zumindest mal eine Möglichkeit nutzen will, sich ein bisschen Freude zurückzuholen. Ganz ehrlich, die sind auf einer 7-Game-Losing-Streak, die sind nur am Verkacken, zurecht, mit Absicht. Die haben natürlich auch alles in die Waagschale geworfen, möglichst nicht mehr so viel zu gewinnen. Aber ich kann das erstmal schon nachvollziehen, dass man dann so eine Option auch mal nutzt. Und die Leistung fand ich schön. Also ich mag den Jungen eh. Ich mag seinen Stroke, ich finde seinen Wurf einfach schön. Ich fand schön, dass es effizient war einigermaßen, dass es nicht so ein absolutes Geballere war, dass es eben nicht so ein Spiel war, wo es primär von den Dreiern abhing, sondern einfach ein echt solides Scoring-Game. Und Junge, der Mann ist 20, also ganz ehrlich, da muss man auch mal so seine kritische Ader ein bisschen zurücknehmen und das einfach mal ein Momentchen genießen und nicht direkt wieder irgendwie das Salz in der Suppe suchen. Nee, sagt man das Haar in der Suppe suchen, so ist es, glaube ich. Also nicht direkt wieder schauen, wie kann ich denn das wieder zerreden? Ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber im ersten Moment mal sportlich war doch geil anzusehen, ganz ehrlich. Und wir sind in einer Zeit, das haben wir im letzten Podcast thematisiert, wo es halt relativ wenig interessante Geschichten gibt. Dann nehme ich doch lieber Devin Booker, der für 70 geht, als irgendwie LaMelo Ball, der sein Maul nicht halten kann. Also finde ich 100-mal unterhaltsamer.
Das ist es auf jeden Fall. Also erstmal will ich demnächst mal ein Highlight-Tape oder ein Lowlight-Tape zusammenschneiden von unseren ganzen Sprichwörtern, die da immer vergewaltigt werden.
Bitte, bitte, das hat Potenzial.
Das wird ein Highlight. Ansonsten, ich finde es auch ein bisschen bescheuert. Inzwischen, ich habe auch schon oft gehört, wirklich auch bei anderen Podcasts, dann wird dann drüber gesprochen, dass diese Saison ja auch so ein bisschen in Klammern steht, weil die Stats ja alle inflationär wären und eigentlich die Stats von allen sind irgendwie total, also viel mehr als sonst. Das stimmt ja im Prinzip einfach mal nicht. Also das ist auch nochmal vielleicht ein ausführliches Thema. Aber im Prinzip sind es nur Harden und Westbrook. Du hast ein paar mehr Triple-Doubles, aber mein Gott, freu dich doch darüber, dass die NBA momentan so ballert. Das ist auch eine geile Phase, dass wir jetzt wirklich mal wieder 70 gesehen haben und es nicht wirklich genießen können. Weiß ich nicht, was das über so den allgemeinen NBA-Fan aussagt. Also kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ansonsten, um vielleicht nochmal kurz auf die Zahlen zu kommen, für alle, die es jetzt nicht so parat hatten, er hat erstmal Grundregel Nummer 1 für uns eingehalten. Wenn man für 50 plus geht, sollte man 50% schießen, würde ich sagen.
Allerdings.
Da sind wir der Meinung, das hat er geschafft, 21 aus 39, was halt wirklich sehr, sehr überraschend war. Normalerweise, wenn du hörst, Devin Booker 70 Punkte, Punkte. Was wäre dann Over-Under gewesen, was er in Dreiern getroffen hat?
Ja, ganz ehrlich, also mindestens 8. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass es 8 bis 11, 12 vielleicht sogar sind. Also wahnsinnig viele.
Und tatsächlich hat er nur 11 genommen, 4 davon getroffen, also von draußen lief es gar nicht mal so gut. Ja, ist wirklich, er hat einen stabilen Zug gezeigt, ist auch sehr kreativ und ich finde, das ist ja eigentlich auch so für mich der große Takeaway der Leistung. Also er hat da echt ein sehr, sehr gutes offensives Skillset eigentlich präsentiert, sein ganzes Arsenal bei seinen Drives, wirklich viele verschiedene Arten von Finishes hat er da gezeigt, so leichte Floater, Fadeaways, ganz normale Züge zum Korb, also ja, hat er gezeigt, dass er auf jeden Fall viel drauf hat, ist natürlich oft an die Linie gegangen. Was ich dazu sagen muss, mir hat so ein kleines bisschen die Magie gefehlt irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich es jetzt wirklich mal vergleiche, für mich so das Magischste, was in den letzten Jahren so mit dabei war, jetzt abgesehen von den Playoffs vielleicht im letzten Jahr, waren einfach immer noch, also wirklich, also der Vergleich ist immer Clay. Clay ist 38, ist so ein bisschen Benchmark und damit vergleicht man es immer so ein bisschen. Und wenn ich das vergleiche, also auch da, ich habe es nicht live geguckt, ich wusste, dass Devin Booker 70 gescored hat und habe mir dann das Condensed Recap angeguckt. Und da ist irgendwie nicht viel, also weiß ich nicht, also es war relativ unspektakuläre 70, wenn man das sagen kann, also so pervers, wie sich's anhört. Weiß ich nicht, wie du es gesehen hast, wie war's bei dir?
Ja, bin ich im Prinzip bei dir, ich hab's auch im Recap nur gesehen, hab mir dann alle verschiedenen Varianten der Highlight-Videos angeguckt. Ich fand's auch jetzt nicht so, dass es einen völlig aus dem Sessel gehoben hat, da bin ich bei dir, das war eher Clay, ich glaube 37 waren's bei Clay nur, eher die Fact-Checker gleich rauskommen, das war irgendwie nochmal eine ganz andere Art, irgendwie natürlich das Umfeld spielt eine Rolle, das Oracle ist halt völlig freigedreht, da war alles noch ein bisschen größer, ein bisschen spektakulärer. Ich fand es trotzdem schön, also ich fand es einfach mal eine schöne Randnotiz, mal ein bisschen positive Nachrichten aus Phoenix zu bekommen, ist doch ganz nett, der Nachgang, über den will ich gleich nochmal ein bisschen mit dir sprechen, war irgendwie auch eine interessante Geschichte, muss aber erstmal eine Bold Prediction raushauen, tatsächlich, die mit Devin Booker zu tun hat und ich prognostiziere, Devin Booker wird in 2 Jahren den drittschönsten Bankshot der letzten 15 Jahre haben.
Das musst du erklären.
Hinter Tim Duncan und Dirk Nowitzki, deren Bankshots ich einfach extrem gerne mag. Ich sehe Devin Booker andauernd banken. Natürlich nicht irgendwie top of the key, sondern diese schönen von rechts draußen relativ häufig. Da nimmt er oft den Bankshot, der gefällt mir, ich finde ihn gut. Er kann ihn und ich glaube, er wird der drittbeste Bankshotter der letzten 15 Jahre werden.
Das wäre doch immerhin was. Ja, finde ich auch, eigentlich ist ein unterschätzter Skill. Also viele machen das einfach nicht, aber ihr kennt es ja selber, wenn ihr einfach mal ein bisschen schmeißen geht. Das ist einfach eine Sache, die, also das wird richtig automatisch. Wenn du einfach diesen Bankshot drin hast, du ziehst einfach immer wieder das Gleiche, es ist dann eigentlich relativ egal, du hast halt viel Spielraum, du kannst eigentlich im Prinzip ein bisschen zu lang sein mit deinem Wurf und auch ein bisschen zu kurz und trotzdem fallen sie, im Gegensatz wirklich, wenn du ihn einfach nur ganz normal durch den Ring peitschen willst. Von daher, das ist clever und finde ich auch schön natürlich, dass der gute Devin das so macht und rein, man muss es einfach nochmal sagen, weil man sieht jetzt hier so die 70, ich habe eben gesagt, ich fand es relativ unspektakulär, auch wenn es komisch klingt, aber trotzdem, die ganzen Stats dazu, die sind spektakulär. Er ist jetzt wirklich unter allen aktiven Spielern, hat er das höchste Career High von allen. Das musst du dir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da reden wir über Leute von einem LeBron, von einem KD natürlich, von einem Stephen Curry, von Harden, von Westbrook, die alle da wirklich nicht rangekommen sind und auch rein historisch. Er hat jetzt ein höheres Career High als Michael Jordan, als Kareem Abdul-Jabbar, als wirklich Karl Malone. Also es ist unfassbar, es ist wirklich so.
Ja, man scored halt keine 70, erst recht nicht, wenn man 20 Jahre alt ist. Also da kann man dann auch die Begleitumstände mal so ein bisschen ausblenden. Natürlich haben sie versucht, als es dann irgendwann absehbar war, dass da einiges geht, ihn wirklich so hoch, wie es irgendwie möglich ist, zu ziehen. Aber ganz ehrlich, wenn du für gar nichts spielst, wenn du halt ein Team bist, für das es um nichts geht, außer möglichst irgendwie zu verlieren und ein bisschen Spaß bei der Sache zu haben, ja, dann mach halt. Deswegen will ich von dir auch erstmal wissen, wie du den Nachgang empfunden hast. Gerade Isaiah Thomas hat sich da ja relativ klar geäußert, das muss man alles so ein bisschen in den Kontext schieben. Für ihn ist das halt so ein Ding, ja, wir spielen halt um die Playoffs, die spielen um die Lottery, sollen sich halt freuen, dass er 70 gescored hat, so sinngemäß. Es war nicht ganz so heftig, wie es danach zitiert wurde, aber kannst du verstehen, dass es diese große Bande an Kritikern gibt, die das einfach nicht sehen wollen, die sagen ganz ehrlich, es war ein Loss, ihr spielt um gar nichts, es ist irgendwie einigermaßen nichts wert, überflüssig, unnötig. Also kannst du die Argumentation irgendwie nachvollziehen oder sind das alles verbitterte, schlecht gelaunte Deutsche, die halt immer was zu mäkeln haben müssen?
Ja, also schon eher das Zweite. Ich kann es so ein kleines bisschen verstehen, dass es natürlich irgendwie total unnötig ist, während der Saisonphase da noch extra irgendwie das Spiel, also ihm noch extra Possessions zu geben. Weiß nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen. Auch am Ende, das Finish hat auch so ein kleines bisschen von der Magie weggenommen, weil er da wirklich dann noch 3 Shots irgendwie forciert hat, die dann alle irgendwie schön daneben gegangen sind und immer wieder zu ihm. War so ein kleines bisschen eigenartig. Die Reaktion von Isaiah Thomas, muss ich dazu sagen, das wurde auch bei uns in der Gruppe thematisiert, weil da natürlich ja, Bleacher Report unter anderem hat da mal wieder so einen klassischen Job gemacht, das mal so ein bisschen aus dem Zusammenhang zu reißen und hat da direkt wirklich Isaiah Thomas on Devin Booker 70 Points irgendwie, ja, für uns geht's halt um die Playoffs und für die nur um die Lottery. Das hat er letztendlich ja gar nicht gesagt. Wenn man sich das volle Interview reinzieht, hat er genauso gesagt, Hut ab für diese Leistung, da kann man nichts von wegnehmen. Er wurde dann aber einfach wirklich darauf angesprochen, ob sie das als respektlos empfunden haben, dass sie halt da genau das gemacht haben, was ich eben beschrieben habe. Dass sie noch extra gefoult haben, dass sie noch unnötige Timeouts gecallt haben, obwohl es wirklich ein kompletter Blowout war. Es war ja auch der Fakt, die 18 schon eine von den 51 Punkten der zweiten Hälfte kamen in den letzten 4 Minuten, obwohl das normalerweise der Punkt ist, wo du wirklich deine Bank spielen lässt. Und da hat Isaiah Thomas dann halt diesen Spruch gebracht, den ich letztendlich völlig vertretbar fand. Also ein kleines bisschen salty ist der gute Isaiah Thomas, das habe ich auch geschrieben. Das ist halt immer so ein bisschen die Sache, ich schieb's halt darauf, muss man sich einfach mal vorstellen, wenn man 1,70 Meter groß ist unter diesen ganzen Riesen- und physisch dominanten Spielern, dass man da einfach jemand ist, der hauptsächlich die Ellenbogen rausfährt und ganz gerne dann auch mal so dieses Ego hat. Absolut nachvollziehbar. Von daher, da will ich so ein bisschen die Brisanz rausnehmen wollen.
Bin ich tatsächlich dabei. Ich bin überhaupt kein großer Freund von Isaiah Thomas und seinen Aussagen in den letzten Monaten. Der hat da für mich nicht immer den sympathischsten Eindruck hinterlassen. Aber was das angeht, ich habe mir auch das ganze Interview durchgelesen, muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so ein typisches Clickbaiting-Ding. Also so dramatisch war es halt nicht, dass er jetzt nicht durch die Halle rennt und irgendwie mit einem Devin Booker Fanshirt auf einmal im Interview steht. Das muss man ihm auch nachsehen. Der hat halt andere Sorgen gerade. Die wollen irgendwie mehr oder weniger den Osten gewinnen, wenn es irgendwie geht. Er hat gesagt, ja, Shoutout, gutes Spiel, war eine gute Leistung. Aber das reicht dann halt auch. Also viel mehr ist es dann im Gesamtkontext dessen, was Isaiah Thomas und was die Liga gerade interessiert, viel mehr ist es dann eben auch nicht, obwohl es eine historische Leistung war. Von daher, ich bin kein großer Fan von ihm, aber das muss man ihm einfach mal durchwinken. Also das fand ich auch vollkommen in Ordnung. Insofern mal wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Aufregung um was eigentlich nicht so hundertprozentig da war. Andersrum, ja, wenn man Twitter so ein bisschen verfolgt, dann liest man schon relativ häufig dieses, ja, es war ein Loss, es ist total wertlos. Ja, es sind die Suns, Mann. Also wirklich, das ist einfach ein katastrophal beschissenes Team dieses Jahr. Dann lass sie sich halt mal freuen über sowas. Also ist ja auch nicht so, als hätten sie da vollkommen übertrieben. Sie haben so ein kleines handgebasteltes Schild genommen, haben ein Bildchen mit ihm gemacht. Also das ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann, wenn man gerade diverse NBA-Rekorde gebrochen hat. Ob das jetzt irgendwie deinem Team geholfen hat zu gewinnen oder nicht. Ja, ganz ehrlich, wenn ich mit 20, 70 Punkten in der NBA score, da laufe ich aber halb angedickt nackt über den Parkplatz. Also ganz ehrlich, da finde ich das noch vollkommen human. Das ist doch jetzt echt eine Geschichte, die jeder von uns in einer ähnlichen Situation genauso machen würde.
Selbstverständlich, darf man ja nicht vergessen, es war nun mal der Franchise-Record der Suns, der pulverisiert wurde. Der wurde nicht nur geschlagen, der wurde pulverisiert. Du musst ja schon einmal die Liste durchgehen von allen Teams, was da wirklich der Franchise-Record an Punkten ist und dir überlegen, okay, welcher ist wirklich realistisch drin? Das hat man vielleicht mal bei 2K gemacht und auch mal geschafft mit seinem eigenen Player, wenn man nur im Chucken war, aber bei wie vielen Teams ist das wirklich realistisch, dass der Rekord geknackt wird? Und das ist jetzt passiert. Vorher waren es die 60 Punkte von Tom Chambers und wenn jetzt ein Devin Booker 70 rausknallt, mein Gott, das war doch letztendlich perfekt für die Suns. Und ich fand's auch charmant. Ich fand's schön, wie die Teammates reagiert haben, dass sie wirklich trotz dessen, dass das Spiel so eine Katastrophe war und der Loss einfach klar war, dass sie trotzdem auf der Bank mitgegangen sind, wirklich jeden Punkt, jeden Dreier von Devin Booker wirklich tierisch gefeiert haben und dass dann auch so ein schönes Bild da im Lockerroom entsteht, ist doch super. Also mein Gott, da will ich wirklich nichts von wegnehmen. Das fand ich gut.
Unterschreibe ich. Und man kann es ja relativ einfach zusammenfassen. Egal, was mit Devin Bookers Karriere noch passiert, der hat ein höheres Career-High als MJ. Also da kann man sich schon mal 5 Minuten drüber freuen.
Definitiv, aber das ist im Prinzip die große Frage. Also der Hype ist ja jetzt natürlich auch mehr als real, muss man dazu sagen. Ich habe ja auch auf unserer normalen Facebook-Seite natürlich auch einen Post dazu gemacht und wollte einfach mal wissen, was die Leute so dazu schreiben. Hab mal einfach mal angegeben, Devin Booker wird mal ... und hab die Leute den Satz komplettieren lassen. Ja, da kamen natürlich schon so Aussagen bei rum, dass ein Devin Booker mal ein Topscorer der Liga sein könnte, dass er mal All-Star wird oder was auch immer. Und da will ich dich direkt mal fragen, was würdest du denn jetzt, Stand jetzt sagen, wie sehen wir Devin Booker in ein paar Jahren oder über seine gesamte Karriere?
Ja, ist natürlich wahnsinnig schwierig zu sagen. Also sowohl in der Gruppe als auch unter dem Post kamen dann ein paar Sachen zustande, wo ich dachte, hoppala, also das geht jetzt dann doch wieder sehr schnell. Also in der Gruppe hieß es dann schnell, dass er definitiv besser wird als Towns oder Porzingis, wo ich direkt eine Wette eingegangen bin und gesagt habe, auf gar keinen Fall, niemals. Ich glaube nicht, dass er Topscorer der Liga wird eines Tages. Also das sollte mich dann doch wundern. Ich fand tatsächlich sehr charmant den Ansatz zu sagen, dass er mal 30 in einem Viertel scored. Das ist genau was ich mir sehr gut vorstellen kann bei ihm. Man darf bei allem Hype nicht vergessen, der Junge spielt Stand heute katastrophal unterirdische, grausame Defense.
Jo.
So, und der wird vielleicht irgendwann mal ein durchschnittlicher, vielleicht leicht überdurchschnittlicher Verteidiger, wenn es irgendwie gut läuft. Aber eine wahnsinnig viel höhere Ceiling sehe ich an dem Ende des Courts nicht. So, und dann ist für mich natürlich auch eine Ceiling, ja, des Gesamtkonstrukts, wie weit kann es gehen? Ich glaube schon, dass der Multiple All-Star werden kann und wahrscheinlich auch werden wird, wenn du mich heute fragst, da würde ich wahrscheinlich schon mitgehen, dass er einer der besseren Shooting Guards der Liga werden kann, definitiv. Ich sehe jetzt in ihm nicht zwingend irgendwie den nächsten Ray Allen oder was auch immer für Vergleiche da kommen. Also da, glaube ich, muss man mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ich glaube, dass der ein sehr schöner, sagen wir 20 bis vielleicht 25 Points per Game Scorer werden kann. Viel mehr glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und wenn die Defensive nicht signifikant sich verbessert über die nächsten Jahre, dann sehe ich da schon eine klare Ceiling. Der Junge wird All-Star, der wird eine sehr, sehr gute Karriere haben. Aber ich bezweifle, dass wir ihn jemals zu den, sagen wir, besten 5 bis 7 Spielern der Liga zählen werden.
Ja, das ist, glaube ich, sehr vertretbar, die Aussage. Ist natürlich extrem schwierig, über die Zukunft eines 20-Jährigen zu reden, der noch wirklich so unendlich viel Potenzial hat. Da muss man immer mal wieder in den Vergleich ziehen. Guck dir Kawhi Leonard mit 20 Jahren an, guck, wo er jetzt ist und guck dir an, was Devin Booker jetzt mit 20 Jahren erreicht hat und wer weiß, wo er in 5 Jahren landet. Aber ich sehe das im Prinzip genauso. Es steht und fällt definitiv mit der Defense. Also da ist noch so viel zu tun. Wenn er die durchschnittlich hinbekommt, dann hat er natürlich auch das Glück. Die Shooting Guard Position ist die dünnste der Liga, das sagen wir immer wieder. Und da hat er natürlich absolutes Potenzial, irgendwie zu den besten 5 zu gehören, vielleicht auch mal zu den besten 3, ob er jemals vielleicht irgendwie, dass man sagen wird, Devin Booker ist der beste Shooting Guard der Liga, da bin ich mir auch ziemlich unsicher, multipler All-Star, schon alleine so ein bisschen wegen der Storyline, also muss man jetzt sagen, also das hat ihm ja jetzt schon so geholfen.
Machen wir ein Lückchen hinter, oder?
Wie bitte?
Machen wir ein Lückchen hinter, oder?
Oh ja, dass er All-Star wird? Ja doch, das denke ich schon. Schon alleine die Storyline, das wird jetzt gepusht. Es ist ja auch geil, schon alleine für die Suns war es jetzt auch eigentlich das perfekte Szenario. Die befinden sich in dem tiefesten Tank, werden wieder einen schönen Draftpick bekommen und können jetzt immer wieder sagen, wir haben unseren Superstar in Devin Booker, der ein höheres Career-High als MJ hat, obwohl er nicht der Superstar natürlich ist und auch nicht unbedingt der Franchise-Player sein wird, weil das ist die Sache. Ich kann ihn mir natürlich super in einer Rolle wie ein Bradley Beal vorstellen, neben einem super Point Guard oder was auch immer, das kann absolut sein. Stand jetzt würde ich auch sagen, Devin Booker wird jetzt nie der Franchise-Guy sein, der dein Team anführt und irgendwie tief in die Playoffs trägt. Aber das Potenzial ist da, wie gesagt. Also offensiv natürlich absolut da. Gerade sein Dreier fällt ja überhaupt noch nicht so, obwohl er eigentlich einen sehr, sehr schönen Shot hat. Also wenn er jemals in die Richtung bekommt, also da kann man eigentlich auch ein Löckchen hinter machen. Devin Booker sollte mal an die 40% rankommen. Und wenn er das schafft, das wird ja sein Game auch nochmal wirklich auf die nächste Ebene bringen. Weil Stand jetzt ist er einfach ein unterdurchschnittlicher Dreierschütze, was man halt gar nicht glauben würde, wenn man ihm beim Spielen zuguckt.
Ist so, tatsächlich. Man denkt immer wieder, dass er eigentlich jetzt schon 40-42% schießt und dann guckt man mal in die Stats und sieht, dass es im niedrigen 30% Bereich ist. Also absolut gar nicht gut. Und natürlich, wenn du mir jetzt sagst, dass der eine ähnlich progressive Entwicklung wie ein Kawhi Leonard macht, dann wird der in 3 Jahren MVP sein, vermutlich. Aber das macht halt auch nicht jeder in der Form solche Schritte. Der Junge ist wahnsinnig jung. Also da ist noch maximal Luft nach oben, ist einfach ein absolut spannender junge Franchise-Player, sehe ich eigentlich auch nicht wirklich, liegt jetzt nicht zwingend an ihm, liegt auch ein bisschen daran, dass du das als primär scorender Shooting Guard ohnehin so ein bisschen schwierig bist, wenn du nicht so ein Hybrid bist wie ein James Harden vielleicht, ansonsten wie viele Shooting Guard Franchise-Player haben wir denn, also sind halt nicht allzu viele, insofern der Junge macht Bock auf mehr. Ich hoffe, er verletzt sich nicht, dann wird das definitiv mal ein sehr, sehr spannender Junge.
Ja, aber dann ist das doch jetzt die perfekte Überleitung, um mit unserer ersten Frage anzufangen, denn der gute Tim hat uns folgende Frage gestellt und die bezieht sich natürlich auch auf die Suns. Er hat uns gefragt, bei welchem Team sehen wir mehr Potenzial wirklich für die Zukunft? Wer hat Stand jetzt mehr Potenzial im Kader? Sind es die Phoenix Suns oder sind es doch die Denver Nuggets um Nikola Jokic?
Boah, ja, finde ich wahnsinnig schwierig. Also ich würde es ein bisschen splitten wollen. Ich glaube, wirklich kurzfristig sehe ich da natürlich die Nuggets vorne, die einfach etwas weiter schon in ihrem Zeitplan, in ihrer Timeline sind, als die Phoenix Suns sind. Was die reine Menge an Talenten angeht, bei denen man sich vorstellen kann, dass das mal überdurchschnittliche NBA-Spieler werden können, da sind die Suns natürlich absolut stacked. Ob es dann ein Booker ist, ob es ein Marquise Chris ist, ob es ein Dragan Bender ist. Also das ist einfach schon ein sehr, sehr interessanter Core. Die sind, glaube ich, einfach noch ein paar Jahre weiter weg davon. Nikola Jokic ist da zum Beispiel schon einen Schritt weiter und die Nuggets an sich sind noch ein bisschen anders strukturiert aktuell, haben natürlich auch ein paar Veterans dabei, das fehlt bei den Suns jetzt aktuell einigermaßen. Ich finde es super schwierig. Mittelfristig kann ich mir vorstellen, dass das Gesamtpaket der Suns besser ausgeht hinten raus. Andererseits musst du wieder sehen, die Nuggets werden ordentlich was am Roster drehen. Also wenn die Situation oder das Szenario ist, dass man sagt, es gibt keine externen Moves, nur das, was aktuell im Roster ist in ein paar Jahren, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Suns da weiter vorne sind, weil die einfach noch mehr Masse an schierem Talent haben. Ich glaube, es wird ein paar Jahre länger dauern. Wenn du mich fragst, wen ich am liebsten coachen würde, wo ich am liebsten GM wäre, da würde ich tatsächlich mit den Nuggets gehen, einfach weil ich Nikola Jokic über alles feiere und extrem Bock hätte, um den Jungen rum aufzubauen. Den Suns fehlt ihrer Franchise-Player noch und ich glaube auch nicht, dass es Devin Booker werden wird. Insofern ist die Situation bei den Nuggets da vielleicht ein bisschen einfacher. Boah, ja, wahnsinnig schwierig. Also beide extrem interessante Cores, etwas mehr Talent vielleicht tatsächlich oder mehr Potenzial, die Suns. Etwas sicherer, dass es gut ausgeht, würde ich mir vielleicht bei den Nuggets.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin da doch ein bisschen deutlicher bei den Nuggets. Schon alleine, du hast es eben schon gesagt, sie haben einfach mit Abstand den besten Spieler einfach der Teams, mit Nikola Jokic. Da ist für mich auch wirklich eine Lücke zwischen bester Spieler des Suns jetzt aktuell im Core, müsstest du Devin Booker sagen, da haben wir eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir sind uns noch nicht so hundertprozentig sicher, ob der Junge for real ist. Und wenn er so bleibt und sich nur offensiv weiterentwickelt, dann wird er auch niemals so 100% for real sein. Und bei Nikola Jokic kann man sich jetzt schon sicher sein, wobei wir eigentlich da defensiv das Gleiche sagen müssen. Aber das Skillset ist einfach so unglaublich spannend und in dem Sinne auch wirklich wieder transcendent einfach für seine Position, dass ich da wirklich als reinen Building-Block da einfach mehr Potenzial sehe. Und an sich die Suns, es ist so ein kleines bisschen blendend gerade, was da ist im Kader, weil wenn du jetzt mal wirklich ganz stumpf durchgehst, ein Dragan Bender, wir haben im Prinzip noch gar nichts von ihm gesehen. Natürlich wollen wir an ihn glauben, er ist auch noch verdammt jung, aber aktuell gibt es nicht einen wirklich Anlass, irgendwie zu glauben, dass er jemals in die Nähe kommen wird, ein All-Star zu sein. Dann gehen wir weiter, Marquise Chris zeigt super Ansätze, ist ein Wahnsinnsathlet, aber auch da, würdest du da ein Löckchen hintermachen, dass Marquise Chris jemals ein All-Star wird?
Nö, das würde ich nicht. Ich finde den Jungen extrem spannend, ich mag sein Skillset brutal gerne. Klar. Aber ein Löckchen mache ich da nicht hinter. Nee, da ist dann, tatsächlich, deswegen meine ich, da ist noch ein bisschen mehr Unsicherheit. Ja, sicherer bin ich mir bei den Nuggets. Wenn bei den Suns alles klickt und alles so ausgeht, wie man sich das vorstellt oder wie das Potenzial es andeutet, dann kann das extrem geil werden. Aber die haben definitiv den niedrigeren Floor. Also die Suns können auch massiv abkacken mit ihren Talenten die nächsten Jahre.
Ja, so ist das. Und dann gehst du weiter, siehst einen Tyler Ulis, den ich auch wirklich extrem mag. Aber ob der sich jemals wirklich zum echten Starter entwickeln wird, ist einfach schwierig. Wir sehen es bei Isaiah Thomas. Und wenn er jemals in die Sphären von einem Isaiah Thomas gehen würde, dann ist es ja, also da kannst du natürlich nicht von ausgehen. Und bei den Nuggets sehe ich dann Gary Harris, der auch erst 22 ist, den wir beide, glaube ich, von dem wir viel halten, der eine gute Entwicklung machen wird. Und ich bin mir auch bei Jamal Murray inzwischen wirklich sehr sicher, dass der auch gute Entwicklung machen wird. Also da würde ich einfach mal als Bold Prediction raushauen. Ich bin mir relativ sicher, dass ein Jamal Murray nicht wesentlich schlechter sein wird als ein Devin Booker irgendwann mal, wenn beide in ihrer Prime sind. Also von daher sehe ich bei den Nuggets, was das angeht, bin ich absolut bei dir, würde ich auch lieber GM der Nuggets sein aktuell. Aber wer weiß, wer jetzt noch dazukommt. Wenn die Suns jetzt irgendwie Zweiter im Draft werden und dann irgendwie auf einmal da den nächsten Superstar holen, dann sieht es vielleicht wieder ganz anders aus, klar.
Naja, das ist ja das, was ich meine. Also wenn man wirklich das Roster von heute nimmt, dann kann man sich bei den Nuggets sicherer sein, dass das gut ausgeht. Wenn bei den Suns alles so aufgeht, wie sie sich selbst das erhoffen, dann wird auch das ein sehr, sehr gutes Team sein. Aber wie eben schon gesagt, die können halt auch echt floppen. Also da kann es auch sein, dass das die nächsten Jahre nicht wirklich nach vorne geht. Die Gefahr sehe ich bei den Nuggets einfach nicht.
Ja, das ist doch gut. Dann machen wir mal weiter. Eine schöne Sache, auf die ich mich freue, und später kommt noch eine. Wir werden heute noch, wir haben ja gesagt, MVP-Awards und so weiter, die ganzen klassischen Awards, ist noch ein bisschen zu früh, wird eventuell in unserer nächsten regulären Episode kommen, vielleicht auch noch ein bisschen später, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Aber was heute definitiv kommen wird, sind die Worst Awards. Und da müssen wir uns bedanken bei dem guten Julius. Der hat uns die Frage gestellt, also ja, uns quasi einfach mal aufgefordert, dass wir die mal verteilen sollen. Also wirklich der enttäuschendste MVP-Kandidat, der schlechteste Verteidiger der Liga, der enttäuschendste Rookie, alles kommt später noch, da freue ich mich sehr drauf und bin auch sehr gespannt, wen du da so hast. Aber wir schieben jetzt erstmal was vor, was ich auch extrem interessant fand. Und zwar kam die gute Frage von dem guten Michael. Der hat uns nämlich auch aufgefordert und da müssen wir jetzt gleich mal so ein bisschen über die Modalitäten sprechen. Aber im Prinzip gehen wir jetzt einfach mal die Playoffs durch und machen mal so Planspiel. Was wäre, wenn vor jeder Playoff-Serie das jeweilige Team bei dem anderen Team bestimmen kann, derjenige muss aussetzen. Also du darfst hier den Star der Mannschaft aussuchen oder den du am wichtigsten mit denen ansiehst und sagst, der spielt nicht, und das gleiche darf das andere Team natürlich auch. Und dann wollen wir mal so ein bisschen durchreiten, wie die Playoffs denn eigentlich aussehen würden.
Ja, finde ich absolut stabil. Finde ich eine sehr, sehr geile Frage. Also sehr schöne Idee. Ich habe es ein bisschen anders verstanden, muss aber auch dazu nochmal kurz einleiten. dass ich aktuell die krachigste Phase meines Lebens habe, sowas vor dem Arsch bin, eben gerade 8 Stunden Arbeit war und es geschafft habe, meinen Vorbereitungszettel im Büro zu vergessen und jetzt hier blank sitze. Ich habe mir sehr viel notiert. Ich muss schauen, wie viel ich davon noch aus den tiefen Sphären meines Hinterkopfes zusammensammeln kann. Machen wir das jetzt wirklich serienmäßig? Also ich bin eher so ein bisschen davon ausgegangen, welches Team wird eigentlich am schlechtesten oder wie verhält sich das prinzipiell, wenn du da den besten Spieler rausnimmst? Ich habe es jetzt nicht in den individuellen Stand jetzt Matchups gemacht, aber können wir
ich
auch gerne
schon mal machen,
wenn du
wollen.
Das so gemacht
also
hast.
Also echt mal, ja, dann lass uns das so machen, weil ich habe mir einen kleinen Baum gemacht. Wir gehen jetzt Stand jetzt wirklich davon aus, also ich habe ganz genau die Tabelle, wie das Playoff Picture aktuell aussehen würde und ich will dich direkt mal fragen, was machen wir mit den Golden State Warriors? Weil die Sache ist, also das Langweilige ist halt, wenn wir sagen, jeder darf nur einen Star wegnehmen, dann werden wir am Ende dabei rauskommen und sagen, ja, die Warriors werden dann halt Champion. Und da bin ich fast dabei zu sagen, wollen wir nicht eventuell 2 Stars von den Warriors wegnehmen? Einfach, damit es spannend bleibt.
Wahrscheinlich müssten wir das tun, denn ganz ehrlich, also die bei mir steht hier, bevor wir gleich wirklich im Detail einsteigen, die ganz große Klammer um allem, die Meisterschaft ist vergeben, wenn du das über alle Teams ziehst, weil die Warriors dann auf einmal mit großem Abstand das beste Team sind, was da noch zugegen ist. Insofern würde ich tatsächlich auch sagen, müsste man schon sagen, bei den Warriors nimmt man KD und Steph oder weiß ich auch nicht, KD und Draymond, wie auch immer man es dann machen will.
Ja, komm,
aber nimmt tatsächlich 2 Stars raus, ansonsten
wird es
langweiliger.
Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Durant in seiner Reha wirklich ein Setback hat. Warum auch immer, fällt er wirklich die kompletten Playoffs aus und dazu ziehen wir dann auch noch Stephen Curry ab. Und dann reiten wir es einfach mal durch. Und dann fangen wir doch einfach mal an im Westen, die erste Runde. Die Golden State Warriors ohne einen verletzten Kevin Durant und ohne Stephen Curry, weil wir als Denver Nuggets sagen natürlich, dass Curry draußen bleibt, würde ich mal behaupten. Spielen gegen die Denver Nuggets und die Golden State Warriors werden natürlich sagen, so, Nikola Jokic, du hast Pause. Was sagen wir zu dem Matchup?
Also auf einmal ist das eine sehr, sehr interessante Serie, weil natürlich die Warriors extrem davon abhängen, was KD und Steph ihnen bringt. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie viel von Clay kriegst du wirklich noch, wenn das Konstrukt darum fehlt. Natürlich bist du immer noch mit Clay und Draymond Green sehr, sehr gut besetzt und theoretisch individuell auch immer noch besser als die Nuggets. Die Nuggets sind halt echt einigermaßen sneaky tief. Das darf man nicht wirklich vergessen. Also wenn du mir jetzt sagst, Wilson Chandler ist fit, spielt eine gute Serie, Gallo ist fit, spielt eine gute Serie, dann schmeißt du vielleicht irgendwie Moutier wieder mit rein, Gary Harris ist dabei, Jamal Murray ist dabei. Bei den Warriors, glaube ich, ist einfach, die haben zwar individuell gefühlt immer noch mehr Talent, einfach weil sie Clay und weil sie Draymond haben, aber denen fehlt so elementar viel dann auf einmal. Ich weiß halt nicht, also klar, dann stellt sein besten Verteidiger hammerhart auf Clay und lässt dem halt gar keine Looks mehr. Also nicht mehr diesen halben Meter Platz, den er halt hat, wenn Steph auf dem Court ist oder wenn KD auf dem Court ist. Dann möchte ich mal sehen, wie Clay dann auf einmal irgendwie aus einer Isolation Ball auf den Boden dann da irgendwie groß viel rausholt. Ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen schwierig. Draymonds Effekt wird natürlich auch tendenziell geringer, wenn die beiden Stars fehlen. Und dann hast du halt, wie sieht das Lineup aus? Dann spielt Sean Livingston, Clay Thompson, Matt Barnes, Draymond Green, Zaza Pachulia. Boah, haut mich jetzt echt nicht vom Hocker. Also ich weiß es nicht, aber es gibt ein Szenario für mich, in dem die Nuggets da durchgehen.
Würdest du es tatsächlich sagen? Also ich glaube, ich wäre tatsächlich trotzdem noch bei den Warriors. Also boah, Denver und Jokic, ja klar, sie sind theoretisch tiefer, aber Tiefe in den Playoffs auch nicht mehr so der unbedingt entscheidende Faktor. Bei den Golden State Warriors könntest du dann immer noch irgendwie ein verrücktes Lineup spielen.
Kannst Iggy noch
entweder
reinwerfen,
ziehst du Iggy auf die 1 oder lässt Sean Livingston wirklich auf der 1 starten neben Clay. Du hast trotzdem noch Draymond Green. Mein Gott, spielst du halt mit JaVale McGee und ich glaube, die würden das trotzdem noch packen. Also es wäre eine enge
Warriors
Serie.
In 6 umkämpften vielleicht, ja.
Ja, das glaube ich auch. In 6, eventuell sogar in 7. Sie hätten ja Homecourt und dann würden wir einfach mal sagen, wir gehen mit den Warriors in 7. Sie machen das Ding im Oracle wirklich zu Hause durch und die Golden State Warriors sind schon mal weiter.
Finde ich okay. Und dann darfst du jetzt vorlegen, die zweite Serie, da hätten wir Stand heute die San Antonio Spurs im Zweifel ohne Kawhi Leonard gegen die Memphis Grizzlies.
Jetzt bist du im Baum, aber ist völlig in Ordnung.
Ja gut, ich springe halt, ich habe halt keinen Baum mehr aufgemalt, wir machen das jetzt
das
so.
Ist aber in
also
Ordnung.
Der Second Seed, die Spurs ohne Kawhi und jetzt wird's schon spannend, Memphis ohne Fragezeichen, ohne Marc Gasol, ohne Mike Conley, wer ist der beste Spieler von Memphis? Also da darfst du jetzt mal vorlegen.
Das ist schwierig, also ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen bester Spieler, aber der wichtigste Spieler ist dann letztendlich, weil er einfach den Ball halt am meisten in der Hand hat, würde ich dann aus Spurs Sicht trotzdem sagen, Mike Conley muss aussetzen. Da würde ich dann lieber gegen Marc Gasol spielen. Ich habe ja eigentlich auch eine stabile Frontline, die da so ein bisschen gegenbangen kann. Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass da Mike Conley definitiv mehr wehtut, wenn der fehlt. Dann würde ich das so sehen und dann sehe ich im Prinzip auch ein ganz deutliches Matchup. Natürlich sind die Spurs ohne Kawhi deutlich schlechter, aber wir haben es immer mal wieder gesehen. Die Spurs, wie wirklich kein zweites Team, können die Verletzte Verletzungen und wirklich Ausfälle ihrer Stars kompensieren ohne Ende. Die sind einfach ein vernünftiges Team, die werden weiter ihren San Antonio Ball spielen, haben natürlich dann nicht mehr diese Versicherung, dass du im Zweifel einfach Kawhi den Ball geben kannst, aber gegen stark geschwächte Grizzlies, die ja eh so auch schon Probleme haben, würde ich dann doch relativ deutlich die Spurs vorne sehen.
Sehe ich absolut genauso, du hast es richtig angesprochen, die Spurs haben eine Frontline, mit der sie Marc Gasol so ein bisschen containen können, sind ansonsten auch das etwas tiefere Team und sind halt die Spurs, ganz ehrlich. Sie haben mit Pop da einen Mastermind, dann spielen sie halt so ein bisschen flachen, hierarchiemäßigen Basketball. Von Danny Green kommt ein bisschen mehr, von Tony Parker muss dann wieder ein bisschen mehr kommen. Sie haben immer noch LaMarcus Aldridge, sie haben immer noch einen Pau Gasol, den du da in der Playoff-Serie gut gebrauchen kannst. Und bei Memphis bin ich absolut bei dir. Wenn Mike Conley fehlt, dann ist mehr oder weniger das Gehirn auf dem Platz deines Teams weg. Ob der jetzt individuell besser ist oder nicht als Marc Gasol, ist in dem Fall egal. Ich glaube, den kannst du gut containen. Der versucht dann so ein bisschen Playmaking aus dem Post irgendwie zu übernehmen. Aber das kann eigentlich nicht reichen. Also da sehe ich die Spurs in so einer hypothetischen Serie sehr, sehr locker durchgehen. In 4 wahrscheinlich nicht, weil Sweeps gibt's einfach selten. Aber in 5 würde ich da mit den Spurs gehen.
Ja, das denke ich auch. Also beide Teams hätten definitiv massive Scoring-Probleme, aber im
Allerdings.
Fall, die Spurs wären trotzdem noch besser. Von daher ist das, glaube ich, ganz okay. Wir machen oben weiter im Baum. Da wird es jetzt schon ein kleines bisschen spannender, weil da muss man auch so ein bisschen taktieren, welchen Spieler man rausnimmt, glaube ich. Die Jazz gegen die Clippers.
Ja, 4-5 Matchup, unfassbar schwierig. Also das finde ich sagenhaft schwierig tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich jetzt meinetwegen anstelle der Jazz, ist es dann doch relativ klar, da nehme ich Chris Paul raus. Natürlich wäre Blake eine andere Option, aber ich glaube, dass die Clippers einfach in massiverem Maße von dem abhängen, was Chris Paul für dieses Team bedeutet. Mit Blake kannst du dann ein bisschen besser umgehen. Andersrum, ja, keine Ahnung, wen nimmst du bei den Jazz raus irgendwie?
Kannst da wird es für mich nämlich spannend, weil da wird es nämlich auch deutlich
klar,
für mich.
Du kannst sagen, du nimmst Gobert raus und lässt die Andre einfach wüten wie ein Wahnsinniger.
Dann hast du Probleme mit Blake und die Andre.
Auch tun, ja. Genau, dann hast du da deine massive eigene Frontline und da haben die Jazz dann relativ wenig auf einmal zu bieten. Dann musst du da auf einmal mit einem Boris Dior, dann spielen sie viel Smallball, da kannst du sie komplett killen. Also da würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch damit gehen. Dann lass halt Gordon Hayward von mir aus 30 oder 35 über die Serie scoren. Das ist dann relativ egal. Ich glaube, dann hast du gute Karten mit der Frontline, das Spiel da langsam und hässlich zu machen und die einfach körperlich zu brettern, wie wir, glaube ich, mal zum Outrebounden gesagt haben. Also da würde ich dann in der Serie, so weh es mir tut, würde ich tatsächlich mit den Clippers gehen.
Ja, man darf aber dann auch nicht vergessen, du musst ja dann überlegen, wenn Chris Paul tatsächlich raus sein sollte, wie kompensieren sie es? Dann schmeißt du wahrscheinlich Austin Rivers rein und hast dann eigentlich auch den JJ Redick-Faktor dann auch so mehr oder weniger halbiert, sagen wir mal so. Also das macht sie natürlich auch schon deutlich schwächer, aber dieses Frontline-Problem ist wirklich auch die Sache. Also erstmal interessant natürlich, dass wir das, aber in dem Matchup ist es wirklich einfach glasklar so, da tut die Abstinenz von Gobert einfach wesentlich mehr weh, als wenn Hayward weg ist. Da haben sie einfach durch ihre Tiefe mehrere Kandidaten, die da wirklich reingehen können, die jetzt nicht das Scoring von Hayward kompensieren können, auch den Rest, den er wirklich so exzellent macht, aber trotzdem, dann schmeißt du halt einen Joe Johnson rein oder zur Not einen Diaw oder einen Joe Ingles und die machen ihren Job auf jeden Fall okay und dann liegt's halt an den anderen ein bisschen mehr zu übernehmen, also von daher, boah, ich bin mir echt unsicher, muss ich sagen, würdest du echt, also
echt? Nee, also ich glaube, das Ding ist, dann schmeißt du halt Blake im Post Ball hin, dass der das Playmaking übernehmen kann, hat er immer wieder gezeigt, auch ohne Chris Paul. Und dann hast du halt Probleme. Klar, dann stellst du an Jazz Stelle da irgendwie 4 verschiedene Verteidiger auf Blake. Aber der kann für sich selber kreieren, der kann auch die Andre dann für den Lob finden. Wer soll dann die Andre verteidigen? Da fehlt den Jazz dann einfach massiv Größe. Klar, JJ Redick ist natürlich nur halb so gut, wenn Chris Paul nicht an seiner Seite ist. Aber ich glaube schon, dass wenn du das Ballhandling wirklich mehr oder weniger komplett Blake in die Hände gibst, dann da so ein Scoring Guard wie Austin Rivers mit reinwirft. Natürlich sind die Clippers dann kein Top-Team mehr, aber ich bin mir tatsächlich in dem Szenario sehr sicher, dass das ausreicht, um die Jazz da zu schlagen.
Ja, okay. Bin ich nicht überzeugt genug von dem anderen Beispiel, dass ich dich überstimmen kann. Von daher sagen wir, dass die Clippers weitergehen und dann später gegen die Golden State Warriors antreten werden. Aber eine Serie fehlt noch im Westen. Wir beeilen uns mal ein kleines bisschen, weil da wird's, glaube ich, deutlich.
Oh,
die Rockets gegen die OKC und da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, oder?
Da darfst du gerne vorlegen, aber da müssen wir nicht drüber diskutieren, nein.
Nee, das ist natürlich glasklar. Also wir haben schon oft drüber gesprochen, wir haben ja auch drüber geredet, wie der Effekt wäre, wenn du beide tauschen würdest. Aber wenn Westbrook und Harden beide aussetzen, hast du in den Rockets trotzdem echt noch ein funktionales Team, was zwar natürlich deutlich weniger gefährlich ist ohne den Harden-Faktor, weil einer muss die ganzen Pässe ja auch spielen für die offenen Dreier, aber dann haust du halt einen Eric Gordon mit ins Lineup und die sind trotzdem noch gefährlich und wesentlich gefährlicher als ein OKC-Team ohne Westbrook, das dann irgendwie mit Samar Christian dann irgendwie spielen darf, wirklich. Und dann, also ja, wo soll's herkommen? Dann musst du mir schon erzählen, dass Oladipo auf einmal 35 und 10 averaged und Steven Adams wirklich wieder zum absoluten Playoff-Monster wird, aber selbst dann würde es nicht reichen.
Nö, da müssen wir nicht drüber sprechen. Also dann schmeißt er noch von mir aus einen Eric Gordon oder einen Lou Williams da rein bei den Rockets. Das kannst du einigermaßen irgendwie kompensieren. Natürlich fehlt James Harden an allen Ecken und Enden. Aber die Rockets, das belegen ja auch die Stats, sind auch ohne Harden immer noch ein vernünftiges Team. OKC kollabiert komplett in sich. Also da hast du dann auf einmal, weiß ich auch nicht, da verlässt du dich auf einen Oladipo Enes Kanter Pick'n'Roll. Herzlichen Glückwunsch. Also das sehe ich tatsächlich auch ganz glatt in 5 nach Houston gehen in dem Szenario.
Ja, dann sind wir da schon mal durch. Willst du zuerst den Westen komplett durchmachen oder gehen wir in den Osten und machen da die erste Runde?
Nee, wir machen jetzt den Westen. Wir spielen erst den Westen aus, dann den Osten und dann die Finals.
Finde ich sehr gut. Dann machen wir oben wieder weiter. Eben benanntes Duell, die Golden State Warriors ohne Curry und auch immer noch ohne Durant treten an gegen die Clippers. Jetzt ist die Frage, ohne wen?
Ich mache mir einen schlanken Fuß, du darfst vorlegen.
Ja, auch da, also an Golden State Warrior Serie, dann musste anstelle, würde ich dann trotzdem irgendwie auf jeden Fall den Backcourt schwächer machen wollen und würde dann natürlich irgendwie sagen, dass dann schon Chris Paul draußen ist, ist trotzdem schwierig. Also auch da würde ich sagen, wirklich ohne Durant und ohne Curry, heißt er, würde ich dann glauben, dass die Clippers dann doch besser sind. Weil gerade dieser Blake Griffin-Faktor, Mann, ich bin ja auch wirklich, später wird es nochmal ein kleines bisschen Thema werden, ist ein kurzer Spoiler, aber Blake Griffin, wenn der wirklich sein Potenzial rausholt, und das könnte er dann auch nochmal in so einer Serie, dann sehe ich sie vorne, muss ich sagen.
Ja, tatsächlich, ich habe ja in Runde 1 schon ein bisschen damit gehadert, die Warriors da wirklich durchgehen zu lassen. Nicht, weil ihnen individuelles Talent fehlt, sondern weil diese beiden Jungs einfach elementar sind für das, was die Warriors spielen und auch für das, was dann am Ende des Tages Klay Thompson so überragend gut macht. Also da gehe ich tatsächlich auch mit den Clippers, glaube, dass in dem Matchup, aber allein, weil du Draymond Green auf Blake werfen kannst, die Clippers sich da etwas schwerer tun und würde sagen, 6 umkämpfte, vielleicht sogar 7, ja, aber ich gehe auch mit den Clippers, ja.
Ja, schon eher ein 6, glaube ich, weil das 7. natürlich dann wieder im Oracle zu gewinnen. Wäre eine schwierige Sache, auch wenn die Cavs geschafft haben in der letzten Saison. Also sagen wir mal Clippers in 6 und stehen dann mit den Conference Finals. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, schau doch an die Clippers.
Weiter geht's, hier wird's auch spannend. Das Texas-Duell, die Rockets ohne James Harden gegen die Spurs ohne Kawhi Leonard.
Finde ich nach wie vor eng, also definitiv eng, weil ich glaube, dass man die Rockets ein bisschen unterschätzt in dem, was die als Team auch ohne James Harden leisten können. Aber mir gefallen, je länger ich drüber nachdenke, umso besser gefallen mir tatsächlich die Spurs ohne Kawhi. Also die sind natürlich signifikant schlechter, wenn jemand da eine MVP-Saison spielt wie Kawhi und du den rausnimmst, dann fehlt da wahnsinnig viel. Aber ich glaube, dass Coaching-Staff mit eingerechnet, die Erfahrung von einem Pau Gasol, den du mit reinwerfen kannst, ein LaMarcus Aldridge, ein Tony Parker, der immer noch 20 gute Minuten dann im Tank hat. Also da gehe ich nicht wahnsinnig deutlich, aber in 5-6 dann mit den Spurs weiterhin.
Boah, das ist ja schon deutlich, aber ich bin tatsächlich bei dir, will ich auch sagen. Weil ich schätze einfach die Spurs so ein, die würden es hinbekommen, einfach so ekelhaft defensiv zu spielen, wirklich das Spiel langsam zu machen, den Rockets auch den Dreier wirklich vermehrt wegnehmen. Und natürlich würden sie 1-2 wahrscheinlich gewinnen, weil der Dreier dann einfach mal fällt. Aber ich glaube, über eine Serie würden sie es hinbekommen. Und die Rockets haben dann auf einmal wirklich keinen mehr, der dir easy Buckets geben kann. So, wo sollen sie herkommen? Und die Spurs haben dann wirklich immer noch LaMarcus Aldridge, wo sie den Ball immer wieder hin schmeißen können. Und wir haben es in den letzten Playoffs gesehen, der kann da wirklich auch absolut liefern. Also da glaube ich, dass die Spurs das machen. Und dann haben wir ein spannendes Duell im Westen und machen weiter im Osten.
Ja, wir müssen doch erst noch die Finals ausspielen im Westen. Wir müssen erstmal jetzt Clippers.
Ach, stimmt.
Ich dachte,
hast
wir
ja
spielen
recht,
den Westen
ja
komplett
recht
aus.
Nee, hast du recht, also, hast du völlig recht.
Hypothetische Western Conference Finals minus den einen Superstar, Boah. Die San Antonio Spurs ohne Kawhi gegen die LA Clippers ohne, vermutlich macht man weiterhin den Move und nimmt Chris Paul raus. Boah, ich tue mich extrem schwer, tatsächlich extrem schwer. Ah, glaube aber immer noch, ich glaube einfach daran, dass dieser systemische Basketball in so einem Szenario, wo du deinen Go-To-Guy rausnimmst und das dann am Ende des Tages nicht so laufen wird, dass jemand anders da komplett 1-1 in die Bresche springt, dass dann Eric Gordon auf einmal den kompletten Job von Harden übernehmen kann. Ich glaube, da gewinnt dann tatsächlich der systemische Ansatz zu sagen, wir machen das als organisches Team. Wir gucken jetzt nicht, dass einer das machen muss, was vorher Kawhi gemacht hat, nur in etwas schlechter oder in viel schlechter, sondern andere Lösungen zu finden, tatsächlich andere Sets zu spielen, sich eine andere Identität, einen anderen Anzug, den du immer wieder zitierst, anzuziehen. Und da, glaube ich, sind die Spurs nach wie vor die Spitze der Liga. Das können sie am besten. Und ich glaube tatsächlich, dass die Spurs dann den Westen gewinnen werden. In 6 wahrscheinlich.
Oh, jetzt müssen wir diskutieren, weil ich sehe es tatsächlich anders. Also das müssen wir jetzt ausfechten. Ich glaube, meine Rechnung ist im Prinzip, wenn ich mir das Backcourt-Duell so vorstelle ohne Chris Paul, finde ich, dass sie gleichwertig sind, dass die Clippers da genauso gut sein können. Leichte Vorteile auf der Shooting Guard-Position.
Das finde ich nicht.
Leichte Nachteile auf der Point Guard-Position, wenn Tony Parker nach wie vor das rausholt. Small Forward wäre bei beiden ein schwarzes Loch. Und dann hast du für mich einfach mit doch großem Abstand die bessere Frontline einfach, die da für mich den entscheidenden, das Zünden an der Waage ist und dann auch kompensieren kann, dass sie halt den Coaching-Vorteil haben.
Finde ich interessant. Gehe ich individuell schon mal ein bisschen dagegen, weil ich glaube, dass mir
auf Backcourt mal den Backcourt,
Tony Parker, Danny Green
die
besser
Leiche
gefällt
von Tony
als
Parker
Austin
und
Rivers, J.J. Redick.
Ja, also aber was willst du mir jetzt sagen? Dass Danny Green wesentlich besser ist als J.J. Redick?
Nein, auf gar keinen Fall.
Siehste,
aber dass Tony
haben
Parker
wir,
wesentlich
haben
besser ist als Austin Rivers.
Ach komm, du bist ein Austin Rivers-Hater. Wir reden hier
überhaupt
über den Kadaver
nicht.
Von Tony Parker, der den Playoffs nochmal aufdrehen kann. Aber auch ein Austin Rivers hat auch in den Playoffs schon gezeigt, dass er da schon ähnlich gut sein kann wie ein Tony Parker, der einfach inzwischen 47 ist.
Aber dann ist doch schön, dann haben wir da definitiv mal etwas, wo wir absolut nicht einer Meinung sind. Also mir gefällt der Backcourt der Spurs da definitiv besser. Small Forward bin ich bei dir, können wir ausblenden. Und eine Frontline natürlich aus Blake und DeAndre ist stärker als eine von Pau Gasol und LaMarcus Aldridge, wenn du die dann am Ende des Tages spielen willst. Aber wie gesagt, mein Argument ist da weniger das 1:1, der 1:1 Vergleich, sondern der, dass der Systembasketball der Spurs da einfach bessere Lösungen findet als das wahrscheinlich mehr oder weniger One-Man-Game, was dann die Clippers über Blake dann spielen müssen oder spielen würden. Ich gehe da definitiv mit den Spurs. Aber du kannst natürlich mit den Clippers gehen, dann weiß ich nur nicht, wie wir jetzt weitermachen.
Das ist das Problem. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, eine Münze werfen.
Ja, dann mach einen Coin Toss. Komm.
Ja, ich habe keine Münze. Da muss ich jetzt kurz Pause machen und eine Münze holen. Gut, bis gleich. So, da sind wir wieder. Schaut doch an Krüger, dass er die erzwungene Pause so gut überbrückt hat. Ich habe eine Münze in der Hand und wir werden es jetzt tatsächlich machen. Der Cointoss entscheidet, wer in die NBA Finals kommt. Das ist doch mal was. Also, was machen wir? Du darfst dir aussuchen, deine Spurs, Kopf oder Zahl?
Meine Spurs kriegen natürlich Kopf.
Na gut, also, die Clippers Zahl. Jetzt musst du mir natürlich einfach glauben. Also
ja, gut.
Das ist natürlich ein bisschen das Prinzip, aber würden wir einfach mal sagen, dass du mir vertrauen kannst. Ich schmeiß das Ding hoch. Es ist Kopf. Ah,
ja,
scheiße.
Wichtig.
Ja, na gut, die Spurs haben es geschafft. Dann hat Pop das Ding doch einfach wieder am grünen Tisch dann doch wieder für sich geholt. Ist jetzt einfach so, müssen wir leider so machen. Ich sehe es anders, schreibt uns auf jeden Fall oder lasst es zum Thema werden in unserer Gesicht von Stardomer Talk-Gruppe, wie ihr das Ganze natürlich seht. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also machen wir weiter im Osten. Die Spurs haben es geschafft und wir fangen oben an. Die Cavs, natürlich ohne LeBron, da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren, gegen die Miami Heat und da geht's dann schon so ein bisschen los. Wen würdest du aus Cavs Sicht raushaben wollen? Schon Dragic, oder?
Ja, ist natürlich irgendwo einigermaßen spannend. In anderen Matchups kann ich mir auch vorstellen, dass du sagst, da behalten wir Dragic aus Gegnersicht drin und nimmst Hassan Whiteside raus. Aber in dem Fall würde ich tatsächlich auch Goran Dragic, also den Kopf der Schlange, da rausnehmen. Und dann, auch wenn die Cavs, das ist natürlich immer die Geschichte, eigentlich mehr oder weniger ein Scheißteam sind ohne LeBron. Jedenfalls, wenn man in die reinen Stats guckt. Dieses Jahr, glaube ich, 0-6 ohne ihn. In den letzten Jahren irgendwie 4-24 oder so ähnlich. Das stand auf dem Zettel, den ich zu Hause oder beziehungsweise bei der Arbeit vergessen habe. Aber einfach ein absolut mieses Team. Die haben immer wieder gezeigt, dass das alleine eigentlich nicht ausreicht, dass sie normalerweise vom Netrating etc. nicht mal wirklich ein Playoff-Team sind ohne ihn. Aber das langt dann, da reicht mir der Star-Bonus, der Star-Faktor von Kyrie. Dann muss er halt mal ein bisschen mehr liefern, dann muss ein Kevin Love mit reinspringen. Erst recht mit den Additionen, die sie jetzt noch gemacht haben, mit einem Darren Williams, den du auf einmal mit dabei hast, der in den Playoffs natürlich eine Rolle spielen kann für dich. Und die Heat haben dann halt Goran Dragic, wer soll den mit Bällen, haben Hassan Whiteside, wer soll den mit Bällen füttern? Da kommt dann halt nicht mehr ewig viel. Tristan Thompson kann den schon einigermaßen containen, also da gehe ich dann tatsächlich, leider muss ich aus meiner Sicht ja sagen, sehr, sehr deutlich mit den Cavs. Also das ist eine deutliche Angelegenheit.
Das denke ich doch auch. Das bei den Cavs ist wirklich so ein unfassbar spannendes Thema. Weil wenn du es dir eigentlich mal wirklich vor Augen führst, die könnten dann Starting Lineup liefern, dann hast du Darren Williams auf der 1, du hast irgendwie noch einen Kyrie Irving oder machst da ein 1 und 2 Combo draus, dann spielst du mit einem Korver auf der 3 oder meinetwegen mit einem Jefferson, dann hast du immer noch Kevin Love und Tristan Thompson. Da würde eigentlich jeder sagen, das ist auch so ein normal gutes Playoff-Team, aber wirklich jegliche Zahlen, natürlich Darren Williams jetzt ein kleines Sample-Size, wie der da irgendwie noch mit drin ist in dem Mix, aber sagen wirklich aus, das ist kein gutes Team. Aber da ist auch nochmal für wann anders ein Thema. Das ist einfach immer ein Problem, absolut, wenn du von deinem Spielstil sehr, sehr abhängig von deinem Superstar bist. Auch OKC könnte ohne Westbrook natürlich wesentlich besser sein, wenn sie einfach auch mal trainieren würden, wie es ist, ohne Westbrook zu spielen. Das ist halt einfach so ein Ding. Aber das Matchup ist klar, wir wandern einen nach unten. Die Raptors, da müssen wir natürlich auch überlegen, wen wir da rausnehmen, gegen die Hawks. Und da kann man, glaube ich, schon relativ klar sagen, dass wir da uns Paul Millsap wegwünschen würden.
Ja, das ist, glaube ich, für mich ganz klar. Paul Millsap ist für mich immer noch mit meilenweitem Abstand der beste und auch wichtigste Spieler der Hawks. Bei den Raptors bin ich dann auch gespannt, wen würdest du da rauswerfen? Also der beste Spieler der Raptors ist für mich ganz klar, dafür wurde ich immer mal wieder auch aus unserer Community ein bisschen attackiert. Für mich ganz eindeutig Kyle Lowry, der beste Spieler der Toronto Raptors. Nimmst du den dann auch raus oder nimmst du vielleicht tatsächlich einen DeRozan raus oder Superstar Valanciunas? Also wen schmeißt du raus bei den
Ibaka
Raptors?
Ibaka eventuell, wer weiß.
Ibaka,
nee, also für mich ist es trotzdem auch Lowry. Also man hat gesehen, dass auch wirklich DeRozan einen guten Job ohne ihn gemacht hat. Und dir fehlt natürlich absolut der Bucket-Getter. Das ist einfach so. Und du hast natürlich auch in dem Szenario kannst du sagen, ach komm, Lowry ist ja gar nicht so schlimm, weil du hast mit Joseph einen, der theoretisch vielleicht sogar auch ein Starting Point Guard sein könnte. Aber ich würde schon sagen, dass der Impact für die Offense allgemein da so groß ist. Und dass du wirklich dann auch gerade dann den Backup-Point Guard musst du dir dann ja auch noch irgendwie basteln. Da hast du dann wirklich ein schwarzes Loch. Und da würde ich sagen, dass das doch den größten Effekt hätte. Aber dennoch, schon mal einen Spoiler zu machen, sehe ich das Matchup dann doch bei den Raptors, weil selbst wenn du dir einen Star wegdenkst, gerade jetzt auch mit Ibaka, mit dem PJ Tucker, den liebst du ja, der könnte eine größere Rolle spielen, glaube ich, dass sie wirklich defensiv da die Nase vorn haben und es auch die Offense ohne einen Millsap von den Hawks so berechenbar wäre, dass du dir da, glaube ich, keine großen Sorgen machen musst.
Also da auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, da hätte ich auch nicht gedacht, dass wir darüber diskutieren müssen. Das ist für mich ganz, ganz klar. Also das geht für mich sehr, sehr deutlich an die Raptors. Da würde ich sagen, Raptors in 5, du vielleicht eher in 6. Aber da sehe ich kein Szenario, in dem irgendwie eine Schröder-Howard-Kombo ausreicht, um dann DeRozan, Ibaka, Valanciunas zu containen. Also da bin ich ganz, ganz eindeutig in Toronto.
Ja, das sehe ich auch so. Gehen wir eins weiter, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, würde ich zumindest mal behaupten. Die Bucks ohne Giannis Antetokounmpo, da wird's, glaube ich, schon schwer gegen die Washington Wizards, selbst ohne John Wall.
Ja, da glaube ich, ist dann wirklich der Faktor Beal alleine, kann für sich kreieren, ist ein guter Junge und Malcin Gortat ist einfach ein dreckiges Biest, der in der Playoff-Serie ein geiler Typ ist. Also die Bucks ohne Giannis, da ist nicht mehr viel mit zu gewinnen, auch wenn sie da noch einen Chris Middleton haben und irgendwie ein, zwei einigermaßen interessante Jungs. Aber auch das geht für mich ganz klar und deutlich an die Wizards.
Kleiner Funfact übrigens, unter allen Centern ist Malcin Gortat mit Abstand der schlechteste Rim Protector der Liga.
Ja, stabil. Shoutout auf jeden Fall. Ich feiere den Typen trotzdem.
Trotzdem sind die Wizards weiter. Wenn man sich nach wie vor kloppen dürfte, dann wäre er auf jeden Fall, vor dem man Angst haben müsste. Wir gehen weiter. Die Boston Celtics würden dann antreten. Ja, wahrscheinlich schon ohne Isaiah Thomas, würden die Pacers sagen. Und die verlieren natürlich ihren Superstar in großen Anführungsstrichen, Paul George. Wow.
Hashtag hate hard. Ja, so feiert. Ist es. Also, falls du vorlegen möchtest, für mich ist auch das, muss ich leider Gottes sagen, eine deutliche Geschichte, auch wenn natürlich den Celtics eine ganze Menge fehlt. Ein brachialer Scoring-Punch, gerade in der Crunch im vierten Viertel. Aber da ist dann für mich wieder das gleiche Argument, die können dann auch irgendwie so einen systemischen Basketball spielen, da können noch ein, zwei andere Leute übernehmen. Bei den Pacers ist es einfach absolut zappenduster, dann hast du Miles Turner und Jeff Teague, die dann da irgendwie reichen sollen, um so eine gut geölte Maschine wie die Celtics Nummer 1 sind zu schlagen. Also da gehe ich dann mit Bradley, Crowder, Horford und Co. Und vielleicht nicht in 5, aber in 6 ist es für mich auch Boston.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an das Grizzlies-Spurs-Matchup. Beide natürlich massive Scoring-Probleme, vor allem auch die Boston Celtics. Das muss man nicht mal dazu sagen, so viel man Isaiah Thomas kritisieren kann, stell dir mal die Boston-Offensive ohne einen Isaiah Thomas vor. Also wer soll dir da die Buckets geben? Aber das sieht bei den Pacers nicht anders aus. Und rein defensiv ist das ja ein widerliches Team, wenn du dir mal Thomas reindenkst. Dann geht da auf einmal ein Smart da mit rein und dann hast du wirklich, also kannst einen Case dafür machen, dass das die beste Defense der Liga ist, vielleicht sogar mit Abstand. Und in den Playoffs wissen wir, Defense wins Championships. Von daher mal gucken, wie weit es für die Celtics geht, aber das Matchup gewinnen sie schon mal.
So ist es und dann wird es tatsächlich spannend. Dann haben wir jetzt, darfst du vorlegen, haben wir die Cavs, die sich durchgesetzt haben in Runde 1, dann im 4-5er Matchup geht es gegen die Raptors und da wird es für mich dann tatsächlich spannend.
Das ist wirklich sehr spannend. Also ich denke immer wieder an diese Starting Five, die ich mir da eben zusammengebastelt habe. Und du hast ja trotzdem noch gute Jungs von der Bank. Also es wurde viel darüber diskutiert, dass Hilfe gebraucht wird. Aber das sind ja vernünftige Jungs, die da kommen. Channing Frye kommt dann da von der Bank, kann dir einen Punch geben. Und da kommen auch noch andere Jungs von der Bank. Iman Shumpert, der eine gute Rolle spielen kann. Ich sehe die Cavs nicht so schlecht, aber wir wissen, wie schlecht sie ohne LeBron sind. Und von daher bin ich echt fast geneigt zu sagen, die Raptors sind eklig. Die haben vor allen Dingen auch, ja, haben so ein paar Typen, die würden da schön unter die Haut kriechen da von so einem Kyrie und so weiter. Ich würde fast sagen, dass die Raptors sich das Ding holen.
Sehe ich ganz genauso, wahrscheinlich sogar einen Ticken deutlicher. Ich glaube tatsächlich, so schön sich das fiktive Lineup der Cavs anhört. Über ihre Defense haben wir in der letzten regulären Ausgabe schon gesprochen. Jetzt stell dir da mal noch LeBron James, der aktuell keine Defense spielt, aber es ja in den Playoffs spielen würde oder spielen wird. den da rausgerechnet, das ist defensiv dann einfach nicht mehr tragfähig. Also ich glaube, das kannst du nicht mehr kompensieren. Und na klar, das Starting Lineup hört sich irgendwie interessant an, aber man muss auch mal ehrlicherweise sagen, da hast du dann einen guten Verteidiger und vier, ja, also borderline katastrophale Verteidiger dann auf einmal mit drin. Ich sehe nicht, dass das reicht. Und für mich sind die Raptors dann mit einem Corey Joseph, DeMar DeRozan, PJ Tucker, Serge Ibaka, Valanciunas Lineup oder was auch immer, sind sie da gut genug. Ich glaube nicht, dass die Cavs das durchhalten würden.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und gerade auch, dann schmeißen noch so Norman Powell mit rein, der auch eine sehr gute Rolle spielen kann dann. Ich glaube, das reicht. Da sind sie echt sneaky tief, die Raptors. Und dann haben wir das Matchup, das sehr, sehr spannende Matchup für mich. Die Boston Celtics mit absolut ekelhafter Defense gegen ein auch starkes Team in der Defensive, die Raptors. Wie siehst du es?
Sind wir schon in den Conference Finals angekommen? Ist das so? Nee, die Wizards.
Ach, die Wizards müssen erstmal gegen die Celtics spielen. Oha, da habe ich schon leichten Spoiler gemacht, wie ich die Sache sehe. Also gut, ich habe jetzt schon gespoilert. Deine letzte Chance, jetzt mir irgendwie einen Case zu machen, dass die Wizards das Ding holen.
Nee, kann ich nicht. Also die Wizards, da fehlt dann auch einfach ganz individuell derjenige, der das ersetzen soll. Also wer soll denn dann überhaupt den nominellen Point Guard da spielen? Da wird's einfach sehr, sehr dünn. Ich glaube dann doch an Boston und absolut bin ich bei dir. Die können sowas von widerliche Defense auf einmal spielen. Das ist eine richtig ekelhafte Veranstaltung und das reicht mit Sicherheit, um irgendwie einen Bradley Beal zu containen. Und ganz ehrlich, das ist dann die einzige Aufgabe, die du hast in so einem hypothetischen Matchup. Also da gehe ich auch mit Boston. Und dann haben wir deinen Spoiler-Alert, die Celtics gegen die Raptors in den Conference Finals im Osten. Eieiei.
Ja, ist nicht unbedingt deutlich, muss ich sagen, weil ich da schon auch die Scoring-Probleme weiterhin sehe bei den Celtics. Du musst einfach Punkte machen und die Raptors hätten einfach immer noch einen DeRozan, der dir regelmäßig 40 Punkte einstreuen kann. Das ist natürlich schwierig, aber ich sehe dieses Lineup wirklich gut und die Zahlen sprechen auch dagegen. Könnt ihr alle mal nachgucken, wie es aussieht. Ähnlich wie bei dem James Harden sieht man bei den Celtics halt auch, dass es ohne Isaiah Thomas funktioniert, gerade wegen diesem defensiven Faktor, den wir hier gerade anfügen. Deswegen für mich sind es die Celtics. Also ich weiß nicht, wie deutlich, aber sie haben auch Homecourt. Ja, Stand jetzt. Von daher würde ich sagen, die Celtics holen sich das mindestens in 7, eher früher.
Für mich ist das diese Serie tatsächlich ein Unentschieden. Insofern gehen wir mit den Celtics. Ich habe keinen stark genugen Case für die Raptors. Mich würde es absolut nicht wundern, wenn die das gewinnen. Für mich sind das zwei Teams, die in dem Szenario etwa auf Augenhöhe sind. Dann ist es von mir aus der Homecourt, den die Celtics da ins Felde führen. Und wenn du sie da vorne siehst, dann gehen wir mit den Celtics und haben NBA Finals 2017 ohne den Superstar, die San Antonio Spurs gegen die Boston Celtics. Du darfst vorlegen.
Ja, Team Basketball, da merkt man schon irgendwie, wie wir das ganze Ding analysieren. Ach, ich weiß nicht, also ich habe mich jetzt schon so heiß geredet mit den Celtics. Ich bin da wirklich gerade on fire bei der Vorstellung, kann es mir auch wirklich super vorstellen. Von daher, wir wurden auch oft gefragt, wie wir die Zukunft der Celtics sehen und gerade auch Thema Isaiah Thomas. Aber das war uns jetzt einfach, das ist zu ein langes und ausführliches Thema, als dass wir es hätten reinbringen können in den Vögel hier. Also jetzt nicht enttäuscht sein, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Episode mal ganz ausführlich besprechen, wie es für Isaiah Thomas und die Boston Celtics weitergeht ab der nächsten Saison. Stand jetzt sind wir schon ohne Isaiah Thomas und müssen das ganze Ding erstmal bewerten. Boah. Ist schwierig. Also wie gesagt, massive Scoring-Probleme auf beiden Seiten. Ich sehe das bessere Team bei den Celtics, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ah, dann kannst du die Münze schon mal wieder vorwärmen. Also bei mir ist es sehr, sehr, sehr eng.
Auch jetzt die kann doch nicht der Cointoss um den Titel entscheiden, oder Mann?
Ja, ey. Das Ding ist, ich sehe auch diese beiden Teams echt auf Augenhöhe. Homecourt Advantage hätte in dem Fall, hätten ihn die Spurs, das ist so ein kleiner Not und ich gehe dann tatsächlich in dem Szenario mit dem Superstar, ich gehe dann tatsächlich mit dem besten Spieler der Serie und das ist für mich, auch wenn ich kein großer Fan von ihm bin, ist für mich dann trotzdem LaMarcus Aldridge, der da einfach dann der beste Spieler wäre, hypothetisch auch ein Al Horford kann das vielleicht irgendwie sein. Aber ich habe da ein bisschen mehr Vertrauen tatsächlich in LaMarcus Aldridge, Pau Gasol, in diese Frontline, dass sie mit ihrer Erfahrung sich dann da durchtanken können. Wenn du da gar nicht mit einverstanden bist, fürchte ich, muss es die Münze sein.
Ich habe die Münze schon wieder in der Hand.
2017. Okay, ich bleibe bei Kopf für die Spurs.
Okay, und nur um eine Sache zu sagen, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass in so einer Serie Avery Bradley der beste Avery Spieler Bradley, sein könnte.
Ja, der wäre tatsächlich
wirklich offensiv mein dann nochmal halt ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und einfach elitäre Defense spielt und da der entscheidende Mann werden könnte. Und falls sie gewinnen, ist er auch mein Finals-MVP, das kann ich schon mal dazu sagen.
Ich kann mit beidem leben, schmeiß die Mütze. Bei so, Kopf also sind die Spurs Champion,
alles klar.
Bei Zahl die Celtics.
Ach du Scheiße. Nein, Mann, ja! Ey, die Spurs holen sich das Ding schon wieder am grünen Tisch. Okay, wir haben neue Champions. Herzlichen Glückwunsch an die San Antonio Spurs. Und jetzt darfst du mir noch sagen, ist LaMarcus Aldridge dein Finals-MVP?
Ah, ja, wahrscheinlich ja. Also da gibt's dann irgendwie 5 bis 8 Kandidaten.
Tony Parker-Throwback, Mann.
Ein Parker-Throwback, vielleicht ein Danny Green-Throwback. Aber nee, ich würde dann schon mit LaMarcus Aldridge gehen, ja.
Ja, na gut. Sehr, sehr spannend.
Stabil,
Shoutout auf
ey.
Jeden Fall.
Überragende Frage.
Ja, Shoutout an dich, Michael. Hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich empfehle euch wärmstens, dass dieser Thread aufgemacht werden muss in unserer Ins Gesicht von Sodomer Talk-Gruppe, weil da bin ich mal sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht.
Wir machen das auch nochmal, finde ich, da habe ich vorhin schon mal drüber nachgedacht, dass jede Runde jeweils ein Spieler rausgenommen wird bei den Teams. Also sozusagen immer einer subtrahiert wird. Und dann hast du halt irgendwann in der fünften Runde, dann geht's echt tief in die Bench-Units. Das kann ich mir auch ganz interessant vorstellen. Können wir auch nochmal machen.
Jo, ja, vielleicht mal für was anderes. Dann machen wir schnell weiter. Wir haben auch ein kleines bisschen Zeitdruck. Ich muss noch auf jeden Fall noch ein bisschen anschwellen heute. So, wir machen mit was ganz schnell weiter.
Er meint das Fitnessstudio für alle, für alle, die jetzt gerade nervös vor ihrem Empfangsgerät sitzen.
Konnte man falsch verstehen. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal hatten, aber der gute Konstantin hat nochmal gefragt, und weil das natürlich ein Thema ist, was wir sehr gerne beantworten. Konstantin hat uns gefragt, wer ist unser Lieblingsstarter? Wir reden natürlich von The Starters, die guten vier Jungs, die uns da regelmäßig mit spaßigem NBA-Content wirklich, ja, beliefern. Und ich glaube, das können wir relativ deutlich beantworten, beide, oder?
Können wir. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das schon mal gerankt haben, also irgendwie die großen fünf oder so ähnlich sogar gemacht haben oder die richtig gerankt haben. Für mich ist das tatsächlich Runaway-Sieg für Lee Ellis und da kommt mir auch keine zweite Meinung ins Haus. Das kann nur Lee sein. Der ist einfach eine Legende. Ich liebe die Starters insgesamt. Ich finde alle Charaktere irgendwie geil. Ich mag auch Tess, auch wenn er sonst oft so ein bisschen kritisch gesehen wird, aber für mich nicht mal knapp. Unanimous Finals MVP Lee Ellis.
Absolut, sehe ich 100% genauso. Tess regt mich in letzter Zeit wirklich auf. Also der ist mein absoluter Least Favorite. Also ich glaube, der gute Konstantin hat gesagt, dass Trey sein Favorit ist. Kann ich auch gut nachvollziehen. Also ist auch ein sympathischer Kerl. Ist jetzt nicht unbedingt der Beste, sagen wir mal so, rein von dem Podcast-Output oder auch vom TV-Show-Output. Aber, glaube ich, ein sehr, sehr sympathischer Kerl, mit dem man, glaube ich, gerne mal ein Bierchen trinken würde.
Das sind sie eh alle miteinander. Aber dann ja, tatsächlich Lee Ellis.
Bis auf Tess.
Geil.
Gut, zwei Fragen haben wir noch offen, also gleich zum Abschluss, zum grünen Abschluss kommen die Worst Awards, aber kurz einmal noch vorschieben und da will ich einfach nur mal kurz einen Vortrag halten, weil die Frage war, ging natürlich an uns, aber implizit natürlich auch ein bisschen an mich. Justus hat uns gefragt, wie wir denn die Saison von Andrew Wiggins sehen und später hat er uns auch noch gefragt, wie wir seine neue Frisur sehen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, er ist jetzt, glaube ich, mit Kawhi Leonard so ziemlich der Einzige, der wirklich die klassischen... Wie heißt es denn nochmal?
Cornrows oder
Cornrows,
so?
Cornrows, genau, der die Cornrows rockt. So ein bisschen, wir sind out irgendwie, aber deswegen auch interessanter Move, werden wir gleich besprechen. Du kannst, glaube ich, kurz vorlegen und dann will ich mal so ein bisschen nochmal Stat-Parade machen zu der Saison von Andrew Wiggins.
Ja, ich werde mich da sehr zurückhalten. Also tatsächlich, friesenmäßig finde ich least improved. Also ich finde das prinzipiell geil, wenn man da auch mal neue Wege geht, aber ich fand einfach seine Friese vorher mega geil. Ich finde, die ist einfach akkurat passend zu dem Jungen gewesen. Ich find's schade, dass er die jetzt ein bisschen kürzer getrimmt hat. Aber wer weiß, was da in den nächsten Wochen noch passiert. Die Saisonbewertung überlasse ich dir. Also ich glaube, wir haben immer mal wieder schon drüber gesprochen, dass man sich da hin und wieder mal ein bisschen mehr erwartet hat. Dann hat er eine Phase gehabt, wo er unfassbar heiß war. Das Wenige, was ich von den Timberwolves gesehen habe, da macht er mich immer noch rasend mit seinem schlechten Rebounding, was ich einfach nicht verstehen kann mit so einer Athletik. Ich weiß nicht, ob das in den letzten Wochen besser geworden ist, als insgesamt die Defense der Timberwolves ja massiv besser geworden ist. Liegt das auch an ihm? Also wie hast du ihn jetzt über zwei Drittel, drei Viertel der Saison gesehen?
Ja, also erstmal nochmal zu der Frisur. Er hat sie ja nicht kürzer gemacht. Er hat sie ja nur da so reingebunden.
Ja,
von daher, sie können zurückkommen. Das ist die gute Nachricht. Und ich finde auch, das ist ein guter Move. Mal wieder so eine Frisur machen, weil was ich vor allen Dingen an der Frisur gut finde, ich hoffe, dass das jetzt wirklich so ein bisschen den Spirit von Kawhi Leonard auch in ihm weckt. Weil wenn er irgendwie annähernd das liefern könnte, was ein Kawhi Leonard ausmacht, dann reden wir da wirklich von einem Superstar. Und so bleibt Andrew Wiggins für mich, auch wenn sich's hart anhört, er ist ein kleiner Blender einfach. Du siehst diese Offense über Phasen, was er dir liefern kann, und er hat ein überragendes Skillset. Die Wolves sagen ja auch immer wieder, nicht Towns ist unser bester Spieler, sondern Andrew Wiggins ist unser bester Spieler. Das sagen sie tatsächlich, weil man halt wahrscheinlich im Training natürlich auch sieht, dieses unglaubliche Potenzial von ihm. Wirklich eine Athletik, die seinesgleichen sucht und inzwischen auch wirklich improved Shooting, zumindest über Stretches. Offensiv sieht das teilweise wahnsinnig gut aus, aber dann hast du halt die andere Seite des Courts und du kannst tatsächlich rein statistisch einen Case dafür machen, dass Andrew Wiggins einer der schlechtesten Verteidiger der kompletten NBA ist. So schlimm ist es tatsächlich und dazu kommen dann wirklich noch so kleine Fun Facts. Er ist nach wie vor kein Playmaker, obwohl er wirklich immer wieder, also er hat vermehrt den Ball in die Hand bekommen, auch in Pick-and-Roll-Situationen und hat es nicht hinbekommen, sich da weiterzuentwickeln. Ganz spannender Stat. Es gibt vier Spieler in der NBA, die mindestens 2,3 Turnover pro Spiel haben und weniger als 2,5 Assists averagen. Andrew Wiggins ist einer davon, die anderen drei sind Center. Das ist Brook Lopez, Anthony Davis und Joel Embiid. Das ist nicht gut. Was ebenfalls nicht gut ist, unter allen qualifizierten 55 Small Forwards in der Liga ist er dead last, was das Rebounding per 48 Minuten angeht. 5,2 Rebounds. Nicht zu erklären, nicht zu entschuldigen. Defensive Real plus Minus, seine Defensive habe ich ja eben schon angesprochen. Unter allen Small Forwards ist er da 42. Deswegen, also man kann nicht nur diese Offense sehen, man muss auch den anderen Kuchen, den Rest des Kuchens betrachten und der sieht wirklich düster aus. Also da, Andrew Wiggins ist noch weit davon entfernt und das ist halt auch einfach ein Teilgrund davon, warum die Wolves noch nicht so gut sind. Du siehst das Potenzial von Towns und Wiggins, aber sie sind beide noch nicht so weit. Towns ist weiter als Wiggins, meiner Meinung nach. Potenzial ist riesig. Ausgeschöpft wurde es vielleicht zu 40% bisher.
Hey, das klingt ja schon wieder massiv depressiv. Das war eine spontane Wolves-Minute, hast du dir verdient. Statistisch belegt, das hört sich nicht gut an. Ich glaube auf irgendeiner Ebene noch an den Jungen und ich finde,
dass ich glaube auch an ihn.
Das so spektakulär.
Das wollte ich nicht sagen. Ich glaube auch
an ihn. Das Rebounding, erklär's mir. Das ist doch nur Effort, wenn du eine Athletik hast wie der Kerl. Ich meine, da musst du doch vernünftig, also du musst ja, von mir ist nicht mehr elitär, aber du musst doch zumindest durchschnittlich vernünftig rebounden. Das kann doch nicht sein, dass du ein katastrophaler Rebounder bist, wenn du irgendwie aus dem Stand 1,80 springen kannst. Warum denn?
Nö, das ist also, die Floskel wäre so, er hat das Herz nicht. Also da ist einfach, da fehlt ihm irgendwie was. Er hat nicht diesen absoluten Willen, diese Geilheit auf den Ball in dieser Situation. Das ist alles.
Ach, traurig. Ja gut,
das war's. Aber ich glaube trotzdem auch noch an ihn. Wie gesagt, also es ist im absoluten Rahmen des Möglichen, dass er sein Potenzial noch ausschöpft. Es kann ja auch noch dauern. Auch der Junge ist noch verdammt jung. Aber man muss einfach mal ein bisschen auf die Bremse treten und einfach, er ist weit davon entfernt, irgendwie All-Star, Superstar Andrew Wiggins zu sein. Da muss man einfach klipp und klar das einfach auch mal sagen.
Oh Mann, aber damit hast du doch die perfekte Überleitung geschaffen. Beim Thema Disappointment, dann kommen wir direkt abschließend zu den absolut enttäuschenden Awards. Und da muss ich jetzt mal vorwegschieben, alle statistischen Nachweise für die Cases, die ich gleich mache oder eventuell machen werde, liegen bei mir im Büro im Drucker. Also ich kann jetzt keine großen Statistiken dazu präsentieren. Ich kann sie nachreichen. Es gibt sie. Also ich habe mir das nicht einfach nur ausgedacht. Aber ja, das muss ich mal so ein bisschen als Präambel vorwegschicken. Mit welchem Award willst du denn anfangen? Also Award in großen Anführungszeichen.
Ja, dann gucken wir doch mal ein kleines bisschen. Wie habe ich das denn hier gemacht? So, ja, fangen wir doch einfach mal an. Wir machen einfach mal das Spannendste vielleicht. Aber es ist auch gar nicht unbedingt das Spannendste am Anfang. The most disappointing MVP candidate ist die erste wirklich Kategorie, die uns der gute Julius gestellt hatte und du darfst vorlegen.
Ja, das steht und fällt natürlich erstmal schon mal so ein bisschen damit, wer ist für uns überhaupt ein MVP candidate, also wer wäre da irgendwie einigermaßen qualifizierend. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie mal die Jungs angegangen, die da so im weitesten Sinne Verlosung waren die letzten Jahre, aber auch wirklich im weitesten Sinne. Du hättest ihn wahrscheinlich nicht mit dabei. Ich finde, von den Klassikern hättest du natürlich, kann man irgendwo für Blake und CP3 irgendwie einen Case machen. Da sind es halt primär Verletzungen, natürlich auch so ein bisschen allgemeiner Krach bei den Clippers, aber das reicht für mich nicht, um da wirklich richtig disappointing zu sein. Für mich ist es, und du wirst lachen, für mich ist es Paul George. Der ist für mich immer noch die letzten Jahre so ein Fringe-MVP-Kandidat, irgendwie nicht wirklich, aber er sieht sich selber definitiv als MVP-Kandidat. Er war eine Zeit lang ja mal absolut, ich würde nicht sagen auf Augenhöhe, aber drauf und dran, da so ein bisschen ein Case dafür zu machen, im Osten wirklich der absolute Herausforderer von LeBron zu sein mit seinem Team, aber auch er individuell wirklich derjenige zu sein, der da den König vom Thron stoßen wollte. Und da muss man mal sagen, da ist er zumindest in dieser Saison einfach mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen. Das ist mittlerweile, du nennst ihn schon mehr oder weniger in Anführungsstrichen Superstar. Ich bin dann noch etwas positiver, aber der ist schon für mich jetzt klar abgegrenzt von den anderen Jungs da oben in der Verlosung. Dementsprechend für mich dann von diesem Fringe-Kandidaten der most disappointing und rennt für mich auch vorneweg mit dem Award tatsächlich.
Ja, also er rennt nicht unbedingt vorne weg, weil ich auch Blake Griffin ähnlich enttäuschend sehe, aber da mache ich bei Blake Griffin immer noch so ein bisschen die Entschuldigung. Es ist halt einer Verletzung geschuldet. Also wäre er die ganze Saison gesund gewesen, wäre vielleicht ein bisschen dichter dran gewesen an der Konversation, so war es. Weil ich bin auch natürlich die Kandidaten durchgegangen. Las Vegas, laut der Meinung von Las Vegas hatte Blake Griffin die neunthöchste Wahrscheinlichkeit MVP zu werden. Paul George war sogar an 8. Dementsprechend absolut nachvollziehbar, dass es Paul George ist, der die ganze Saison gesund war, der die Chance hatte, das zu beweisen und seine schon schwachen Pacers irgendwie aufs nächste Level zu bringen. Wie er es auch früher vielleicht schon mal ein bisschen besser geschafft hat, mit auch einem besseren Coach vielleicht. Und das hat er in dieser Saison einfach gar nicht geschafft, würde ich sagen. Wobei, der Paul George-Hate ist so ein bisschen weniger geworden. Ich bin warm mit ihm geworden tatsächlich. Als mich hier mein Kumpel David besucht hatte, machen wir auch regelmäßig, wenn du hier bist, haben wir schön 2K gezockt. Wir haben uns die Celtics genommen und haben uns Howard ertradet. Er hat Howard gespielt und wir haben uns Paul George auch noch ertradet. Und ich habe Paul George gespielt. Es war sensationell, wirklich. Also ich habe mit Paul George absolut brilliert. Wenn er annähernd so spielen würde, wie ich ihn bei 2K gespielt habe, dann wäre er natürlich ein absoluter Superstar. Aktuell ist das nicht, von daher bei uns beiden the most disappointing MVP-Candidate. Wir machen weiter, ein bisschen weniger spannend vielleicht. Was machen wir denn? Ach so, ja, der schlechteste sechste Mann des Jahres. Und der Jürs hat es so ein bisschen so ausgedrückt, der den negativsten Effekt wirklich auf sein Team hat.
Ja, da ist es jetzt für mich tatsächlich schwer gewesen. Da bin ich so ein bisschen hin und her geirrt. Ich wusste auch da nicht genau, wie ich es eingrenzen soll. Nimmt man die, von denen man sich viel erwartet hat, die das nicht haben halten können? Nimmt man einfach Jungs, die aktuell scheiße sind? Ich habe lange über Brandon Jennings nachgedacht, von dem ich mir einfach viel erhofft habe, wo ich dachte, dass der da ja in diesem absolut desolaten Nix-Konstrukt einen guten Impact von der Bank haben kann. Das kam jetzt auch nicht so in dem Maße, wie wir es erhofft haben. Für mich ist es tatsächlich, der Award geht bei mir an Trey Burke, der für mich aktuell einen Case macht, der eventuell, ja, der, also wenn, zieh dir mal das Net-Rating von Trey Burke rein. Es ist unglaublich, wie negativ er sein Team beeinflusst. Das habe ich lange nicht gesehen in der Form. Ich bin jetzt nicht ganz tief in die Recherche gegangen. Aber wenn du dir die Minuten anguckst und das, was da, ja, was man sich erhofft hat von ihm und was tatsächlich bei rumgekommen ist, dann ist das keine besonders pralle Saison und ist für mich dann der Sieger des Awards.
Also boah, da bin ich jetzt ein kleines bisschen überrascht. Also natürlich nachvollziehbar, habe ich ja auch letztens schon mal gesagt, dass Trey Burke wahrscheinlich tatsächlich einer der absolut schlechtesten Spieler der NBA ist. Für mich ist die Rolle schon fast nicht groß genug, um ihn da zu nennen. Ich habe da ein paar andere Kandidaten, habe lange überlegt, war erst bei dem Bismack Biyombo, der irgendwie da ja sein Team absolut nicht besser macht, sollte für die Defensive kommen. Die ist nicht besser mit ihm. Die Offensive ist wahnsinnig viel schlechter, wenn er auf dem Court ist. Und Brandon Knight war auch absolut in der Verlosung. Wirklich geiles Netrating mit ihm. -12,1 die Suns. Ohne ihn immerhin -2,3, schießt weniger als 40% aus dem Feld. Evan Turner natürlich auch ganz vorne dabei, haben wir oft schon drüber geredet. Ohne ihn sind die Blazers tatsächlich +2,7. Vom Netrating her, mit ihm -6,1 und seine Stats muss ich jetzt gar nicht groß aufzählen, aber der absolute Sieger und ist für mich auch ein Runaway-Sieger, das ist tatsächlich Jahlil Okafor, mein Gott ey,
ja, sind das geile Stats. Nicht dran gedacht.
Mit ihm auf dem Court ein Netrating von -14,5, ohne ihn -0,8, also wirklich fast neutral. Dazu liefert er dir spektakuläre 2,9 Turnover pro 36 Minuten. Das Offensive Rating rutscht auf wirklich katastrophale 95 ab, wenn er auf dem Platz steht. Also, glaube ich, mit Abstand derjenige, der wirklich den schlimmsten Effekt auf sein Team hat, wenn er von der Bank kommt.
Muss ich dir geben, das ist auf jeden Fall deiner. Ich hab nicht an ihn gedacht, ansonsten ist er da definitiv der Runaway. Auch bei Trey Burke muss ich nochmal die Zahlen nachlegen, ich habe sie gerade nochmal wieder gefunden. Netrating ohne ihn +4,2, mit ihm -8,6.
Also ach du
auch,
Scheiße.
Auch sein Team kollabiert da brutal, ja. Gerade das Offensive Rating fällt um, ich glaube, 17 Punkte oder so ähnlich, sobald er den Platz betrifft. Auch da muss man natürlich immer wieder mit reinführen, mit wem spielt er zusammen und so weiter und so fort. Aber es gibt einem natürlich schon, ja, zumindest einen ganz guten Eindruck davon, ob der sein Team eigentlich aktuell weiterhilft, aber bin ich absolut bei dir, habe ich nicht dran gedacht. Okafor ist da unanimous, muss er sein. Das ist einfach auch so ein bisschen eine tragische Storyline, aber sie ist eben da. Insofern, Shoutout, immerhin ein Award hat er dieses Jahr gewonnen.
Tragisch ist es auch mit Trey Burke, muss man wirklich sagen, weil wir sind ja keine College-Experten, aber man liest immer wieder und hört immer wieder, wie viele Fans von ihm wirklich auf dem College waren. Dass der ein geiler Zocker war im College und einfach, keine Ahnung, jegliches Selbstbewusstsein verloren hat jetzt bei den Pros und einfach da nicht klarkommt. Oder einfach der Skill letztendlich auch nicht reicht, aber ist schon spannend. Aber machen wir direkt mal weiter. Der nächste Award, den wir verteilen werden, ist der Least Improved Player.
Der ist für mich tatsächlich relativ einfach gewesen. Auch da hatte ich so ein, zwei Kandidaten, über die ich nachgedacht habe. Natürlich musste ich traurigerweise auch über Jonas Valanciunas mal wieder nachdenken, der im Prinzip genau dafür qualifiziert, wie ich diesen Award ausgelegt habe. Jemand, von dem man sich in diesem Jahr den nächsten Schritt, den Next Step wirklich, wirklich erhofft und erwartet hat, der dann ganz einfach nicht kam. Das ist dann für mich sozusagen die Messlatte gewesen. Wann qualifiziert jemand? Kent Bazemore ist für mich auch so ein Fringe-Kandidat, wo ich mir ein bisschen mehr erhofft habe. Aber das ist für mich in meiner Definition auch ein Runaway für Andre Drummond. Wir haben immer wieder drüber gesprochen.
Ja. Wir sind uns einig.
Ja, der da eigentlich irgendwie statistisch gar nicht so eine schlechte Saison spielt, aber eben auch absolut in keinem Maße irgendwo improved ist. Und das ist dann für mich so ein bisschen dieses Argument da gewesen. Da hat man sich einfach mehr erhofft. Irgendwie ein, zwei Post-Move, vielleicht ein bisschen mehr Passqualitäten aus dem Post-Up, vielleicht auch der viel zitierte Freiwurf, irgendwas, wo man sagt, da ist wirklich erkennbar, da ist es in die richtige Richtung gegangen, da ist er besser geworden, das sehe ich bei ihm dieses Jahr einfach nicht. Von daher, weil ich mir da auch einfach einen größeren Schritt erhofft habe, ist er für mich least improved, ja.
Da sind wir uns absolut einig, also sehe ich auch genauso. Spannend ist, er spielt halt ein paar Minuten weniger, deswegen seine Per-Game-Stats sehen schlechter aus. Per 36 sind die sogar leicht verbessert, aber er als Spieler ist einfach wirklich zu 0,0 improved. Er weiß immer noch nicht, was er ist. Er würde immer noch gerne wirklich so ein klassischer Postscorer sein, aber das kann er einfach nicht. Defensiv ist er auch eine Liability, gehört er auch zu den schlechtesten Rim-Protectern der Liga. Und ansonsten, es ist einfach ein großes Fragezeichen, was da hinter Andre Drummond steht. Sein Freiwurf hat er auch nur geschafft, wirklich minimal zu verbessern, aber wirklich unwesentlich. Und ja, inzwischen sind die Pistons soweit, ihn zu traden. Also das, mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen. Von daher absolut qualifiziert. Reggie Jackson wäre für mich auch noch ein Kandidat gewesen, aber oh, das ist ein Spoiler, der wird später noch bei mir kommen. Und Jahlil Okafor hätte ich mir überlegt, aber das ist eigentlich nicht unbedingt, dass er least improved ist, sondern man hat in dieser Saison halt einfach gesehen, wie scheiße er ist. So, also in der ersten Saison war das noch so ein bisschen geblendet, dadurch als Starter 17,5 Punkte und jetzt sieht man halt, wie es halt sein kann, wenn die Rolle irgendwie ein bisschen anders ist. Aber gut, finde ich gut, dass wir uns einig sind, Andre Drummond, der least improved Player.
So ist es. Jetzt bin ich gespannt, wen du da hast, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie ich diese Frage zu verstehen habe. Die Defensive Player of the Year Disappointment, wie auch immer. Wie hast du das ausgelegt?
Oh, scheiße. Und wer ist, hab ich anders ausgelegt. Sieger? Dann tut's mir leid. Erzähl doch mal. Tut mir leid, Julius, dann habe ich das falsch ausgelegt. Ich bin tatsächlich wirklich der schlechteste Verteidiger der NBA gegangen. Der enttäuschendste, ja, müssen mich gleich nochmal drüber nachdenken. Wenn du es so ausgelegt hast, kann ich das vielleicht nochmal nachliefern. Aber weil ich es eben schon gespoilert habe, kann ich es einfach mal raushauen. Es gibt einen statistischen Case dafür und der ist auch wirklich glasklar, dass man sagen kann, Reggie Jackson ist der schlechteste Verteidiger der NBA in der Saison. Es gibt wirklich geile Stats, es geht damit los. Seine Gegner schießen 3,9% besser, wenn sie gegen Reggie Jackson spielen und nicht gegen den Rest der NBA. Das ist schon relativ eklatant. Er ist von allen 460 Spielern der NBA, ist er 451. im Defensive Rear Plus Minus. Mit ihm auf dem Court haben die Pistons ein katastrophales Net-Rating von 110,5, ohne ihn 100,2. Und wenn man ihm einfach zusieht, dann sieht man das auch. Also Kentavious Caldwell-Pope kann ihm wirklich leid tun. Sein eigenes Rating leidet da auch drunter, weil der da immer wieder kompensieren muss und eine schwierige Aufgabe hat. Ich weiß nicht, was mit Reggie Jackson los ist. Er ist nicht mehr der Alte nach seiner Verletzung, aber defensiv war das wirklich eine absolute Vollkatastrophe.
Bin ich dabei und geht mir natürlich auch ganz, ganz gut runter, weil ich einfach kein Freund von Reggie Jackson und seinem Game bin. Insofern bin ich jetzt nicht zu Tode betrübt, dass das dieses Jahr nicht so richtig gut aussieht bei ihm. Ich habe den Award ein bisschen anders verstanden, habe mich aber dementsprechend brutal schwer getan, da irgendjemanden zu finden, weil ich dann versucht habe, es sozusagen so auszulegen, dass es jemand wäre, den man vor der Saison in der Depoy-Conversation erwartet hat, der da irgendwie nicht Teil dessen ist. Und da muss man mal sagen, die Favoriten, die man da vor der Saison erwartet hat, die spielen da alle mehr oder weniger das, was man erwarten kann. Den Kawhi Leonard Case, den müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Die Statistiken sind natürlich da signifikant schwächer als im letzten Jahr. Trotzdem muss man da auch einfach mal sagen, jede Statistik, die mir irgendwie sagt, Kawhi Leonard wäre kein überragender Verteidiger, die ist halt auch nichts wert. Also die muss man dann irgendwo im Kontext lesen. Wir haben das Thema besprochen, dass tatsächlich gegnerische Teams einfach irgendjemanden abparken und einfach völlig teilnahmslos in die Ecke stellen, denjenigen, der gerade von Kawhi verteidigt wird, um ihn da und seinen Impact aus dem Spiel zu nehmen. Insofern, der ist für mich immer noch der beste Flügelverteidiger, den die Liga aktuell hat. Draymond Green ist der wahrscheinlich vielseitigste und irgendwo auch in einem Szenario beste Verteidiger. Über Rudy Gobert müssen wir nicht sprechen, der wahrscheinlich den größten Impact hat, was das rein Messbare angeht. Also die man da vor der Saison erwartet hat, die sind da auch dabei. Also insofern habe ich hier nicht mal wirklich einen Kandidaten. Ich könnte jetzt einen kleinen Eklat auslösen und sagen, LeBron James ist es.
Nee, der definitiv
da derjenige wäre, der einfach offenbar. Ja, man rätselt immer wieder ein bisschen darüber, will er jetzt irgendwie mal Defensive Player of the Year werden? Ist ihm das wahnsinnig wichtig diese Saison? Wenn das der Maßstab ist, dann ist es ihm anscheinend nicht so wichtig, was absolut legitim ist. Verteidigt im Moment wenig bis gar nicht. Insofern, der ist jemand, der es im Tank hätte, Depoy zu werden oder mindestens mal da oben mitzuspielen. Da ist er meilenweit von entfernt im Moment, aber da gibt's halt auch einen Grund für. Insofern ist er für mich auch nicht wirklich derjenige. So, dass Tony Allen mittlerweile nicht mehr so elitär verteidigen kann, mein Gott, ist jetzt auch keine große Neuigkeit. Insofern habe ich keinen klaren Kandidaten und so wie ich das verstanden habe, nehmen wir von mir aus LeBron, aber ohne, dass ich da jetzt irgendwie einen riesen Case für machen müsste.
Ja, ich glaube, man könnte auch schon irgendwie einen Case für Marc Gasol machen, der da vielleicht auch nicht so ganz so war, wie man es von ihm
jetzt die Defensive Player of the Year
kennt. Dann kann man LeBron natürlich, also nur aus dem einen wirklich Punkt sagen, er macht es ja bewusst und es ist ja auch völlig in Ordnung nachvollziehbar. Er coastet halt, er ruht sich halt aus und spart sich da die Körner für die Playoffs. Aber ich bin halt ein kleines bisschen enttäuscht, weil er es ja wirklich selber gesagt hat. Er hat gesagt, für ihn ist es eigentlich fast wichtiger als noch weitere MVP-Titel zu haben, meint er mal, ist es ihm wirklich, dass er endlich mal diesen Defensive Player of the Year Award bekommt, den er halt seiner Meinung nach schon längst mal verdient gehabt hätte. Da stehe ich auch absolut hinter. Aber wenn du das sagst, dann musst du halt auch einfach mal liefern. Und irgendwann werden die Lakers dann auch nicht mehr da sein. Also er muss sich langsam mal beeilen. Ich fände es schade, wenn er es wirklich nie schafft in seiner Karriere, weil ich auch der Meinung bin, LeBron könnte wirklich auch da mit großem Abstand, wenn der Einsatz da ist, ist er für mich wahrscheinlich auch wirklich hands down der beste Verteidiger der Liga. Und ja, aber man muss auch einfach mal liefern, wenn man das so raushaut und so sieht.
Ja, ist doch schön. Soweit würde ich nicht gehen, dass er der Beste ist, aber ein elitärer Verteidiger, wenn er denn wirklich Bock drauf hat, und das hat er dieses Jahr anscheinend nicht, dafür gibt's gute Gründe. Aber das Quote war mir so gar nicht mehr im Ohr. Insofern, das ist dann tatsächlich natürlich so ein bisschen inkonsequent. Also, wenn ich den Award haben will, und ich finde auch, dass er ihn schon mal hätte gewinnen müssen in der Vergangenheit, Da muss ich dafür was tun. Ich kann nicht erwarten, dass ich ihn einfach aus purer Legacy bekomme. Insofern wäre es dann LeBron. Disappointing Rookie haben wir noch. Da bin ich gespannt, wen du da rausgesucht hast. Für mich ist es tatsächlich Dragan Bender, der gerade, wenn man mal so durch das Game-Log skippt und sich mal die Minuten anguckt, das ist schon faszinierend. Also da hast du wirklich so Zahlenreihen 23, 2, 17, 5, 27, 6. Also das ist ein absolutes Up and Down. Wir können nicht wirklich beurteilen, was der Junge kann. Insofern muss man auch den so ein bisschen in Klammern sehen. Der wurde sehr, sehr hoch gehandelt in vielen Phasen. Da kam bisher jetzt noch nicht so ewig viel. Ich will auf jeden Fall einen Case dafür machen, dass man hier nicht Brandon Ingram reinwirft als Disappointing Rookie, weil das, glaube ich, dann ganz einfach dem Problem geschuldet ist, was man von dem Kerl erwartet hat, dass der nicht direkt den riesen Impact hat. Das war klar. Wir haben immer wieder über seinen nicht vorhandenen Körper gesprochen. Insofern, da glaube ich, darf man einfach nicht mehr erwartet haben. Insofern würde ich den jetzt hier nicht als Disappoint mit anführen, was viele andere sicherlich machen würden. Ansonsten finde ich eher, müsste man mal tatsächlich die positive Rookie-Überraschung thematisieren. Da gibt's wirklich wahnsinnig viele. So richtig enttäuscht
hat
mich von den Top Guns erstmal nicht wirklich jemand außerhalb von tatsächlich Bender dann.
Ja, also es wird gleich einen Kandidaten geben, das wirst du definitiv auch abnicken. Ich habe Bender natürlich auch in der Konversation gehabt, habe ihn aber rausgelassen, weil für mich die Erwartungen da deutlich kleiner waren. Ich glaube, bei Bender waren sich alle Beteiligten relativ sicher, der wird in Jahr 1 jetzt irgendwie noch nicht so großartig sein. Also das ist eher ein Projekt gewesen, das haben die Suns ja auch bewusst gemacht und haben ihn wirklich da, dass sie ihn langsam aufbauen und dass er dann irgendwie ab, keine Ahnung, Jahr 3 meinetwegen langsam loslegt, irgendwie sein Potenzial auszuschöpfen. Und daher, wenn wir die Erwartungen dann beim Spieler sehen, die deutlich höher waren und dann die Enttäuschung mit reinberechnen, ist es für mich dann doch relativ deutlich. Chris Dunn, der in den letzten Spielen gut aussieht, muss man einfach mal dazu sagen, und auch Shoutout an Thibs, der einfach mal jetzt die Eier hat zu sagen, komm, jetzt auch egal, jetzt spiele ich einfach mal Tyus Jones, Chris Dunn und Rubio zusammen. Letztes Spiel wirklich sehr gut geklappt gegen die Lakers, da hatten sie einen schönen 15-2 Run. Sah gut aus, der trifft seinen Dreier jetzt auch wieder vermehrt, aber wenn wir die ganze Saison betrachten, dann muss man da schon enttäuscht sein. Chris Dunn, viele Rookies, also beziehungsweise der Großteil der Rookies, dachte, er wird der Rookie of the Year. Alle dachten, er ist mit seinen 23 Jahren wirklich absolut NBA-ready und ist bereit, da Ricky Rubio das Steuer aus der Hand zu nehmen. Und wir haben gesehen, was ist. Der ist absolut nicht ready. Ich mache da immer noch ein riesen Fragezeichen hinter, ob er jemals Starter wird in dieser Liga. Hat ein sehr, sehr schönes defensives Potenzial, aber ist offensiv halt rein wirklich von der eigenen Offense, von eigenem Shooting aktuell so gut wie Ricky Rubio ungefähr und halt aber ungefähr in allen anderen Belangen schlechter. Von daher ist er eine riesen Enttäuschung und da steckt natürlich für mich auch eine gewisse Subjektivität hinter, aber ich glaube, das kann man schon neutral vertreten.
Kann man definitiv so vertreten und ich habe dann tatsächlich den auch eher weggelassen, weil ich wusste, dass du ihn dabei hast als Minnesota-Fan. Da muss man den Case nicht doppelt machen, aber ist natürlich jemand, von dem man sich da mehr erhofft hat. Recency Bias, im Moment sieht's etwas besser aus, aber so über die ganze Saison gesehen ist das definitiv nicht das, was man sich von ihm erwartet hat und er wurde deutlich, deutlich höher gehandelt. Wir haben die Trade-Szenarien noch im Kopf, wie viele Teams da vermeintlich kurz davor waren, nochmal ein bisschen zu traden, um wirklich dann ziehen zu können. Am Ende des Tages werden die meisten Stand jetzt wahrscheinlich ganz froh sein, dass sie es nicht gemacht haben. Insofern hat auch der diesen Award verdient. Shoutout auf jeden Fall an den Fragesteller. Ich habe es vergessen, das ist irgendwie auch mal ganz witzig, mal ein bisschen in die andere Kategorie zu schauen.
Definitiv. Ansonsten, boah, da werde ich auch irgendwann in einer Podcast-Episode nochmal in eine Extended Wolves Minute will ich einfach mir mal vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn die Timberwolves Jaylen Brown gedraftet hätten. Alter Schwede. Oh, ja. Das wäre so krank gewesen, ohne Scheiß. Boah, naja, egal.
Der macht einen überragenden Eindruck, der Junge.
An anderer Stelle. So, wir sind durch. Wir sind durch. Das war der Vögli. So stabile Stunde 10 haben wir jetzt, glaube ich, gemacht. Es fehlen jetzt nur noch die Shoutouts. Und da erstmal Riesen-Shoutout an einen guten Sam, der mir das tatsächlich abgenommen hat. Aktuell der Shoutout-Beauftragte ist. Er kriegt auch eine schöne Gegenleistung dafür. Also er macht das nicht ganz umsonst. Dementsprechend ist es für mich heute ein bisschen einfacher. Shoutouts gehen raus an alle Fragensteller. Und zwar Simon Burgerhausen, Miguel Chardi, Triple Terry Dave, Tim Jennecke, Manuel Sima, David Karat, Chiolo, Benny Westbrook, Justus Görg, Florian Eis, Luca Pollmann, Andy Jesse, Konstantin Frey, Christopher Wetterich, Pablo McMarks, David Mohler, Ralf Rahr, Daniel Fröhlich, Konstantin Damm, Captain Clutch, Michael Leitner, Sound nicht anders, Laszlo die Faust Gottes, Tim Kraushaar, Philipp Servatius, Julius Isch, Christian Löckener, Jakob Burmann, Stefan Meissner, André 3000, Niklas Duckheutsch oder auch Grumpy Rockets Fan, Veit van Veitzen, Max Schull und Tim Frey. Shoutout an euch.
Shoutout definitiv schließe ich mich an. Shoutout an Sam für die Vorbereitung. Ich bin nach wie vor traurig, dass der Shreddy irgendwie vom Erdboden verschluckt
ist. Shreddy, wo bist du?
Shreddy, melde dich bei uns, falls es dich noch gibt und du noch treuer Hörer bist, wovon wir einfach mal ausgehen. Aber die Shoutout-Army ist nicht die gleiche ohne Shreddy.
Das ist so. Also, wir machen das Ding durch. Wie gesagt, es gibt jetzt eine Schwellung. Dir viel Spaß bei deinem Lebensstress weiterhin.
Ja, vielen Dank. Shoutout an Frangelico.
Also, wir schnacken später. Ich muss schnell los. Kurz nochmal hier.
Ja, gerne.
So, alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Reingehauen. Seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Ins Gesicht von Stoudemire.